Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Wir dürfen alles sagen. So steht es im Grundgesetz. Aber wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit? Wo beginnt Beleidigung, üble Nachrede, Hetze? Und wie hat sich das verändert in den letzten Jahren? Klar, in der digitalen Welt wird einiges an Hetze und Beleidigung und übler Nachrede getan und man liest es, man hört es und das hat natürlich nochmal eine ganz neue Qualität aufgebracht. Aber es gibt auch viele Dinge, die eben durch Gesetze dann eben die Meinungsfreiheit zum Teil eben auch einschränken bei allgemeinen Gesetzen in dem Strafgesetzbuch zum Beispiel, wenn es um Volksverhetzung geht oder um Jugendschutz oder um viele andere Dinge auch. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie weit sollte Meinungsfreiheit gehen? Wie frei sollte man sein in dem, was man sagt? Wo sind die Grenzen? Gibt es genug Grenzen? Sollte es mehr geben? Und das wollen wir von Ihnen wissen. Welche Erfahrungen machen Sie? Was hoffen, was erwarten Sie sich? Nicht nur in der digitalen Welt, auch im ganz normalen Alltag. Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, unter der Sie uns kostenfrei erreichen können, hier die nächsten zwei Stunden bis 11 Uhr. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de, gespräch@deutschlandfunkkultur.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, unter der Sie uns erreichen können. Meinungsfreiheit, wo sind die Grenzen? Und das wollen wir besprechen mit zwei Menschen, die sich auf unterschiedliche Weise damit beschäftigen. Wiebke Winter ist CDU-Fraktionschefin in der Bremischen Bürgerschaft, Mitglied im CDU-Präsidium, Juristin selber auch und hat als junge Politikerin, 30 Jahre alt, schon einiges auch erfahren an Hetze, auch an Beleidigungen und vielem anderen mehr. Wir wollen wissen aus ihrem Alltag als Politikerin, wie sie damit umgeht. Schönen guten Morgen, Frau Winter.
Moin aus Bremen.
Moin, moin. Und Ronen Steinke ist hier im Studio. Er ist Journalist, Autor, Jurist bei der Süddeutschen Zeitung. Sein neuestes Buch heißt passenderweise Meinungsfreiheit, wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hi.
Schön, dass Sie hier sind. Wiebke, also Meinung kann ja wehtun natürlich. Was müssen Sie aushalten?
Also zuallererst bin ich dankbar für die Debatte. Und das macht eine Demokratie ja auch aus, dass man Meinungen austauscht, dass man auch hart miteinander in die Debatte geht, dass es auch mal hitzig werden darf, dass es auch mal emotional werden darf. Und das ist ein Raum, der wichtig und der richtig ist. Und gleichzeitig, weil wir heute auch über die Grenzen sprechen, sind die Grenzen natürlich dort überschritten, wo es in Bedrohungen übergeht, wo vielleicht auch völlig kontextlos Beleidigungen fallen, insbesondere da ich ja hier auch als junge Frau mit eingeladen bin, ist es natürlich so, zumindest nach meiner Erfahrung und auch die Zahlen, die ich kenne, dass insbesondere Frauen häufiger, insbesondere von sexuellen Beleidigungen auch betroffen worden sind. Das ist auch das, was ich am allermeisten erlebe, dass wenn Menschen versuchen, mich zu beleidigen, das meistens auf eine sexualisierte Art und Weise passiert. Und da muss ich sagen, wenn das eine gewisse Schwelle überschreitet, dann finde ich, muss man das nicht hinnehmen, selbst wenn ich der Auffassung bin, dass Politiker vielleicht auch manchmal ein dickeres Fell brauchen als Menschen, die im normalen Alltag unterwegs sind. Weil das ist ja auch unsere Rolle, Meinungen zu vertreten und auch Kritik dafür einzustecken. Das macht Demokratie ja auch aus.
Wo ist bei Ihnen da die Schwelle erreicht? Wo ist die Grenze erreicht? Haben Sie ein Beispiel?
Wir sind jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur und deswegen würde ich solche Sätze normalerweise nicht in den Mund nehmen. Ja. Aber es geht schon darum, wenn, also ich nehme das jetzt einfach mal als Erlaubnis raus, ja. Also wenn Leute ganz genau beschreiben, wie sie mich gerne vergewaltigen wollen und wie sie mich damit vielleicht auch zum Tod bringen wollen oder auch Schimpfwörter benutzt werden wie Schlampe, Fotze, das völlig kontextlos passiert, das heißt ohne einen inhaltlichen Zusammenhang zu einer Äußerung, die ich getätigt habe, dann glaube ich, dass es auch für unsere Debattenkultur nicht förderlich ist und auch für die Meinungsbildung nicht unbedingt mithilft.
Verbale, sexualisierte Gewalt, Ronensteinke, wir hören das und natürlich wissen wir, dass vor allem Frauen davon betroffen sind, gerade auch junge Politikerinnen, gerade junge Frauen, die eben auch in der Öffentlichkeit stehen. Sie sagen ja in Ihrem Buch, die Meinungsfreiheit ist bedroht durch immer mehr Paragraphen, durch Staatsanwaltschaften, Polizei, die besonders aktiv geworden seien in den letzten Jahren. Wenn wir sowas hören, dann ist es doch gut, dass die Staatsanwaltschaft, dass Polizei eingreift, oder?
Man könnte noch ergänzen, nicht nur Frauen, auch Menschen mit Migrationshintergrund sind weit überproportional betroffen von verbaler Aggression im Netz. Und das zeigt, dass diese Aggression einem Muster folgt und nicht zufällig auf Leute niederregnet. Einem Muster, was reaktionär ist. Also es gibt da teilweise organisierte Kampagnen, teilweise ist es auch eher so informell eine Kultur des Beschimpfens, die sich vor allem gegen diejenigen im Diskurs richtet, die noch nicht lange eine Stimme haben in unserer öffentlichen Debatte und mit dem Ziel, die wieder auf ihre in Anführungszeichen Plätze zurückzuverweisen. Also das ist frauenfeindlich, das ist oft rassistisch und ja, wenn das einfach frei laufen gelassen würde, dann würde das unsere Demokratie schädigen. Dann würde das den Diskurs verzerren und wieder diejenigen in eine privilegierte Position zurückbringen, die sie also nicht verdient haben. Mhm. Also alleine unter sich zu sein, ohne Frauen, ohne Menschen mit Migrationshintergrund. Deswegen ist das Ansinnen ein richtiges. Etwa vor 10 Jahren ist damit begonnen worden in Deutschland politisch, dass man da die Paragraphen schärft, dass man die Staatsanwaltschaft in die Spur bringt, dass man die Ermittler motiviert, das Thema ernst zu nehmen und auf Streife zu gehen, auch im Netz. Nicht nur auf den Straßen.
Gerade dort ist es ja besonders nötig, ne?
Ja, Ich möchte nur jetzt nach 10 Jahren einmal die Zwischenbilanz ziehen. Wir haben so viel Ermittlungen, so viel Strafverfolgung von Worten wie noch nie in diesem Land. Und ich meine, an einigen Stellen ist es schädlicher, also ist diese Medizin sozusagen schädlicher, als das Problem ursprünglich gewesen ist. Es gibt Beispiele, wo es zu weit gegangen ist. Ich sage Ihnen eins. In der harten Debatte über richtig und falsch in Fragen des Ukraine-Krieges. In dieser harten Debatte finde ich, es muss man aushalten, wenn Leute sagen, ich bin dagegen, dass deutsche Waffen an die Ukraine geliefert werden. Ich will das sogar gerne hören. Also ich bin nicht dieser Ansicht. Ich bin der Ansicht, es ist ganz richtig, dass man die Ukraine unterstützt. Aber selbstverständlich in so einer wichtigen Frage brauchen wir eine Debatte und brauchen wir alle Positionen. Und in Köln ist kürzlich eine Frau verurteilt worden durch das Amtsgericht, ja, strafrechtlich verurteilt worden, weil sie auf einer Demonstration gesagt hat, Wladimir Putin würde sich doch nur verteidigen gegen die NATO. Ich bin absolut nicht der Meinung dieser Frau, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei und ich glaube, das müssen wir auch in unserer Demokratie uns mal gegenseitig sagen, wenn wir uns in diese Richtung entwickeln, dass da bereits die Staatsanwaltschaft in die Spur kommt. Ja, begeben wir uns auf einen gefährlichen Pfad.
Das sind natürlich jetzt große politische Themen. Bleiben wir bei dem Beispiel, was Wiebke Winter jetzt ertragen muss, was sozusagen auch Hunderttausende von Frauen ertragen müssen. Nicht nur Frauen, auch viele andere gesellschaftliche Gruppen natürlich. Eben diese persönlichen Beleidigungen, diese Hetze, dass dann eben auch öffentlich sowas dann nachlesbar ist, in Social Media Accounts und woanders. Muss man da mehr Menschen schützen?
Also die Beispiele, die Wiebke Winter gerade geschildert hat, wo es um Gewalt, Fantasien geht, um letztlich Bedrohung mit physischen Übergriffen, das muss man überhaupt nicht laufen lassen. Da ist ganz klar die Grenze überschritten, da braucht man auch mit mir sogar eine Diskussion zu haben. Da braucht es die Staatsanwaltschaft und viel konsequenter sicherlich als in früheren Jahren. Also jede Form von Gewalt und auch
in früheren Jahren, also vor dem,
ja, sagen wir mal in den 90er Jahren oder auch zu Beginn des digitalen Zeitalters wurde vieles so weggelächelt, das ist doch nur digital. Nein, also auch mit Worten kann man Menschen physisch einschüchtern und das ist bereits eine Überschreitung der Grenze. Aber ich glaube, diesseits dieser Grenze gibt es eine ganze Menge an Kritik, wo man in der Tat sagen muss, das ist Kritik, das ist nicht schon Hetze. Und ich mag auch diesen Begriff Hass und Hetze nicht, weil da ganz viel zusammenmanscht, was man eher, also würde ich als Jurist sagen, besser mal sauber differenzierend auseinanderfieseln sollte. Und eine ganze Menge von Kritik, die unangenehm ist, die vielleicht auch mal an die Ehre geht, möchte ich, dass Menschen ertragen. Und möchte ich gerade, dass die Mächtigsten, ja, die Politikerinnen und Politiker ertragen. Und da nehme ich einige Entwicklungen wahr, dass da Strafanzeigen erstattet werden bei Spott, bei Frechheiten gegen Politiker und dass da Staatsanwaltschaften bereitwillig diese Dinge vor Gericht bringen und die Leute dann sogar verurteilt werden. Das halte ich für keine gute Entwicklung.
Sie meinen gerade, wenn es um sozusagen Personen des öffentlichen Lebens geht, wenn es zum Beispiel um Politikerinnen und Politiker geht. Also wie gewinnt das? Sie haben es ja gesagt, man muss als Politikerin schon einiges auch aushalten können. Aber braucht es dennoch für Menschen, die sich in der Politik engagieren, haben sie das Gefühl, mehr Schutz?
Ich denke, dass man als Politikerin oder als Politiker generell ein dickeres Fell braucht. Ich glaube, das entwickelt man auch einfach mit der Zeit, weil man ja auch geübt darin ist, Debatten zu führen. Ich meine, das ist mein Job, mich auch insbesondere im Parlament zu streiten mit den anderen Fraktionen, aber natürlich auch auf dem Marktplatz, bei den Infoständen, im Netz natürlich auch Debatten zu führen. Und gleichzeitig finde ich, dass es unterschiedliche Formen der Debatten und unterschiedliche Formen auch der Angriffe, der Beleidigung, der Bedrohung gibt. Sicherlich muss das Fell am dicksten sein, wenn man eine besonders herausgehobene Position hat und deswegen besonders viele Menschen sich auch vielleicht an einem reiben. Was mir besondere Sorge bereitet, und das ist ja auch der Grund, warum manche Strafrechtsparagraphen verschärft worden sind, das ist vor allen Dingen, wenn ich in die Kommunalpolitik schaue, wo Menschen sich ehrenamtlich politisch engagieren und teilweise dann Kommentare, Bedrohungen, Beleidigungen hinnehmen müssen, die aus meiner Sicht über das angemessene Maß dann hinausgehen. Und wo ich mich auch frage, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Kleinstadt oder einem Dorf miteinander lebt, ist das denn dann so notwendig? Oder kann ich dann vielleicht nicht auch in einer zivilisierteren Art und Weise über Meinungen streiten? Zum Beispiel, welches Haus an einer bestimmten Stelle gebaut werden muss, wo die Straße langführen soll, wie die Kita-Betreuungszeiten sind. Und was ich erlebe, ist, dass viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sich dann auch überlegen, habe ich Lust darauf? Möchte ich das machen? Möchte ich das meiner Familie auch zumuten? Und ich denke, da sind wir auch alle gefragt, weil wir uns überlegen müssen, Mensch, was macht das eigentlich auch mit meinem Gegenüber? Vielleicht habe ich einen gewissen Druck, den ich sicherlich auch an vielen Stellen mal nachvollziehen kann, dass ich sage, ich bin sauer, ich muss diese Wut irgendwo rauslassen. Und das möchte ich dann irgendwie an die machen, die Verantwortung tragen. Das kann ich auf der einen Stelle nachvollziehen. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass man dann sich manchmal fragt, muss ich es in dieser Art und Weise tun oder wo tue ich es als erstes? Denn es macht für mich einen Unterschied, ob es so ist, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war. Da war ich noch nicht so lange mit dabei auf dieser Welt, aber so wird es mir geschildert, wo man vielleicht einen Brief geschrieben hat, den man dann auch noch abschicken musste, wo es also mehrere Schritte gab, wo man sich nochmal überlegen konnte, will ich das wirklich so schreiben? Oder wenn man es einfach im Internet öffentlich insbesondere dann an alle schreibt, wo es dann auch vielleicht Jahre später für alle noch abrufbar ist und sich dann ein Kommunalpolitiker eine Beleidigung auch nach Jahren immer wieder anschauen muss und es insbesondere nicht um ein flüchtiges oder ein privates Wort gibt. Ich glaube, da muss man tatsächlich sehr genau differenzieren. Das hat Ronen Steinke ja eben auch deutlich gemacht und ich glaube, das müssen wir auch tatsächlich tun. Zum Schluss bin ich aber übrigens der Auffassung, dass wir vor allen Dingen einen gesellschaftlichen Diskurs darüber brauchen, wie wir miteinander umgehen wollen. Das Strafrecht ist, so würden wir Juristen das sagen, immer nur das schärfste Schwert. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir es nicht so oft brauchen würden. Denn ganz ehrlich, wir sollten doch als Gesellschaft in der Lage sein, vernünftig miteinander zu streiten und das bestenfalls miteinander und nicht über Gerichte, insbesondere nicht über Strafgerichte.
Und genau diese gesellschaftliche Debatte, die wollen wir jetzt führen hier in diesen 2 Stunden bis 11 Uhr. Also Meinungsfreiheit. Wo sind Ihre Grenzen? Wird genug geregelt? Wird zu viel geregelt? Brauchen wir vielleicht mehr Freiheiten? Wo ist eine hitzige Debatte und wo sind Grenzen überschritten? Wie scharf darf man kritisieren? Sind wir vielleicht alle zu empfindlich geworden? Oder ist es richtig so, dass eben Staatsanwaltschaften, dass Polizei eben auch stärker einschreiten? Ronen Steinke, von dem haben wir es gehört, von dem Autor, dass er da durchaus einige Bedenken hat. Wiebke Winter ist auch bei uns, CDU-Politikerin aus Bremen und Ronen Steinke, also der Autor. Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, unter der Sie uns kostenfrei erreichen können. Und es ruft an Harald Thümich aus dem schönen Zeitz in Sachsen-Anhalt. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie.
Wie sehen Sie es?
Ja, also ich würde mal sagen, die Personen, die im öffentlichen Raum stehen, auch größere Parteien, die sollten das Niveau des Diskurses schon mal etwas vorgeben. Ich war enttäuscht. Also was ich erlebt habe, speziell von der CDU zum Beispiel, in den letzten Wahlkampf oder in ihrer Oppositionslage vor dem letzten Wahlkampf. Es ist sowas Niveauloses, das ist noch nicht untergelaufen.
Was meinen Sie genau?
Sie haben eine Hetze und einen Populismus zum Beispiel gegenüber den Grünen entfacht. Also das war beispiellos. Und das hat sich auch gezeigt, wie der Populismus und die Hetze gegriffen hat, wie die Menschen gegenüber den Grünen zum Beispiel sich verhalten haben gegenüber der Ampel allgemein. Ja. Da wurden Galgen initiiert, da wurden die Leute persönlich angegriffen. Also sowas ist untragbar. Und das hat natürlich solche Handlungen von solchen öffentlichen Personen und öffentlichen Institutionen, das färbt natürlich auch auf den Diskurs von der Basis ab. Das ist ja ganz klar, weil es hat ja eine gewisse Vorbildfunktion. Also sowas müsste grundlegend geändert werden, dieser Umgang zwischen den Parteien, ja, zum Beispiel.
Ich greife das mal auf, Wiebke Winter, da ist ja genau Ihre Partei auch angesprochen. Wie sehen Sie es?
Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie mit uns debattieren. Das finde ich gut, das finde ich auch wichtig. Ich denke, dass Politik natürlich auch in der Debattenkultur eine Vorbildfunktion hat, dass auch insbesondere in den Parlamenten vernünftig miteinander umgegangen werden muss. Da wird ja auch sehr stark drauf aufgepasst. Das kann ich insbesondere aus der bremischen Bürgerschaft sagen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Politik auch mal von der zugespitzten Debatte lebt. Das ist natürlich so. Und dass man auch mal klar sagen muss, was gut ist und was nicht gut ist. Ich denke, dass die Beispiele, die genannt werden, die würde ich an so ein Stück weit zurückweisen. Sie hatten gesagt, dass jetzt die, oder das haben Sie vielleicht nicht so gemeint, aber ich möchte es auf jeden Fall klar sagen, dass die CDU es jetzt nicht gut findet, wenn irgendwo Galgen gezeigt werden. Das ist sicherlich nicht die Art und Weise, wie auch die CDU findet, dass miteinander umgegangen werden muss. Und klar ist, die Grünen haben uns kritisiert, wir haben auch die Grünen kritisiert. Andere Parteien kritisieren sich auch miteinander. Und wo Sie, glaube ich, einen Punkt haben, ist, dass die Debatten im Deutschen Bundestag auch immer härter geworden sind. Das sieht man aber vor allen Dingen auch daran, wie die AfD in die Debatte einsteigt. Das kann man ja auch an den Ordnungsrufen erkennen. Die Zahl der Ordnungsrufe ist seitdem auch noch mal deutlich gestiegen. Also ja, ich finde auch, dass Politik eine Vorbildfunktion hat. Ich denke aber, dass jetzt eine zugespitzte Debatte auch immer noch möglich sein muss und auch, dass hitzige Debatten gut sind und auch gut sind für den Meinungsbildungsprozess.
Ich möchte gerne flankieren, dass die Debatten hitziger geworden sind. Das nehme ich auch so wahr, wenn man es mal vergleicht mit vor 20, 30 Jahren. Vor allem, weil sie vielstimmiger geworden sind. Also, wenn wir gegenseitig uns Rassismus an den Kopf werfen, dann deswegen, weil dieser Begriff des Rassismus von vielen Menschen auf unterschiedliche Weise verstanden wird und nicht nur ein einzelnes Verständnis alleine dasteht. Das ist ja eigentlich etwas, worüber man froh sein sollte. Also die Vielstimmigkeit des Diskurses bedeutet nicht, dass es irgendwie ein symphonisches Orchester ist und alle spielen dieselbe Melodie. Natürlich ist es kakophonisch und natürlich ist es Stress. Aber das ist das, was das Leben einer Demokratie ausmacht. Und da haben wir eigentlich einen Fortschritt erreicht.
Ja, aber ich finde, ein gewisses Niveau sollte gehalten werden. Und das wurde jetzt manchmal so teilweise unterschritten. Und das darf nicht sein.
Herr Altümich, ich danke Ihnen sehr für den Anruf
und danke Ihnen.
Für Ihre Perspektive. Viele Grüße nach Zeitz in Sachsen-Anhalt. Und wir gehen von Zeitz nach Berlin, in die Hauptstadt, zu Martin Bernstein. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, hallo.
Kommen Sie ruhig ein bisschen hören näher ans Telefon noch. Ja.
Ja, hören Sie mich?
Ja, wunderbar. Wir sind ganz Ohr, wie sehen Sie es mit der Meinungsfreiheit? Braucht es mehr Regeln oder eher weniger?
Naja, ich habe eine ganz interessante These, und zwar meine These ist die, dass die Menschen in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir leben, also alles wird schneller, alles wird digitaler, also ihre Mitspracherecht geht nicht in diesem Tempo mit, ne, wenn man zu Behörden geht oder wenn man im öffentlichen Raum ist. Dann ist es immer noch ziemlich langsam und man merkt es immer, wenn man in Behörden ist, wie langsam und wie behäbig alles läuft. Und dann wird man in dieser Zeit, wo alles schneller geht, wird man natürlich, guckt man links und rechts, sagst du, der Staat, der kommt einfach nicht in eine Puschen, ich sag's mal ein bisschen auf Berlinerisch, und dann wird man vielleicht ungehaltener, also auch wie unsere Politiker letztendlich miteinander reden. Also es sind keine guten Voraussetzungen, dass der Mensch, sag mal, letztendlich merkt, da bewegt sich irgendwas. Jetzt in der Krise, es dauert alles zu lange. Wir sind zu langsam als Staat, sage ich einfach mal. Und die Welt um uns herum dreht sich aber immer schneller. Alles wird digitaler, nicht im Arbeitsleben wird einfach mehr verlangt von jemand. Wir sind alle irgendwie so, ne, wir sind ja alle im Arbeitsprozess noch. Und in den Rathäusern, wenn man da reinkommt, dann denkt man so, wow, das ist hier irgendwie nicht angekommen. Ne?
Also ich höre so ein bisschen aus Ihren Worten vielleicht so ein gewisses Entfremdungsgefühl gegenüber dem Staat, gegenüber staatlichen Institutionen oder
na, die Schnelligkeit,
und die dann auch dementsprechend eine bestimmte Spannung aufbaut und dann man schnell mal über das Ziel hinausschießt, verbal zum Beispiel?
Sie werden, das machen sie zwar nicht bewusst, aber sie werden richtig provoziert. Nicht? Also ich war letztens da, habe mir einen Ausweis abgeholt, habe eine Mail bekommen, konnte mit keinem mehr sprechen und da stand drin, sie können sich den Ausweis an dieser Stelle abholen. Ne? Und dann bin ich da hingefahren, wollte mir den Ausweis abholen und dann hat mir eine Mitarbeiterin gesagt, nee, den Ausweis können Sie nicht abholen, weil Sie den nicht beantragt haben. Das steht hier aber nicht in der Mail. Ne? Das stand da nirgendwo. Und dann haben sie gesagt, da haben Sie Pech gehabt. Und so eine Antworten sind natürlich, boah, da werden Sie ja richtig, also da werden Sie richtig provoziert. Und das ist so meine These, dass die Schnelligkeit auch im Staat ankommen muss, also nicht nur im Staat bei den Politikern, aber auch generell in allen Institutionen. Diese Flexibilität muss zunehmen. Dann haben die Leute auch das Gefühl, dass sie mehr Mitspracherecht haben, so wie in der Schweiz. Also meine Nichte wohnt in der Schweiz und daher weiß ich, dass die Menschen, es dauert zwar länger dort die Prozesse, aber die Menschen haben das Gefühl, dass sie mehr mitreden können. Und dieses Gefühl, ist meine Meinung, geht hier verloren in Deutschland, wo man sagt, ich kann gar keinen Prozess mehr mitgestalten oder weniger Gestaltungsmöglichkeiten haben.
Ich reiß mal in die Runde, Wiebke Winter, wollen Sie da ergänzen?
Also der allererste Punkt ist ja richtig. Eine Person, die heute 20 ist und auf TikTok oder Instagram unterwegs ist, hat sicherlich schon deutlich mehr Informationen verarbeiten müssen als eine Person, die vielleicht 80 war, 1960. Wir leben einfach in einer deutlich schnelllebigeren Zeit und das macht ja auch was mit den Menschen, das macht was mit dem eigenen Kopf, das kann überfordern, das ist sicherlich richtig. Jetzt ist ja die Frage, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Sie haben gesagt, dass Sie sich wünschen würden, dass mehr Menschen mitgestalten könnten. Mein Eindruck ist, dass es viele Orte gibt, wo Menschen mitgestalten und mitdiskutieren können, vielleicht sogar viel mehr als früher. Nehmen wir mal jetzt wieder das Internet auch als Raum. Also wer mir auf Instagram schreibt, der kriegt, wenn er eine konstruktive Frage oder eine konstruktive Nachricht schreibt, auch immer eine Antwort oder zumindest eine Reaktion. Das ist eine neue Form der Kommunikation, die womöglich auch viel schneller geht. Parteien sind für alle Menschen offen, sich zu engagieren. Auch NGOs sind dabei. Und ich habe schon den Eindruck, dass man mitmachen kann. Mein Eindruck ist aber auch, dass viele Menschen diesen Schritt manchmal scheuen, was ja auch interessant sein könnte, warum das so ist. Und der dritte Punkt, den Sie genannt haben, die generelle Frustration manchmal über das Staatswesen, das ist ein Punkt, wo ich auch denke, dass wir ran müssen. Also auch in Bremen wartet man teilweise monatelang darauf, um überhaupt einen Termin zu bekommen beim Bürgerservice Center. Das ist frustrierend, vor allen Dingen, wenn man dann noch nicht mal das erleben kann oder erledigen kann, was man erledigen wollte. Und da muss der Staat natürlich schneller werden und der Staat muss genauso schnell werden wie das Leben. Wenn ich normalerweise zu Hause eine KI-Software wie Claude oder ChatGPT was fragen kann und schnell eine Antwort bekomme, man sollte es immer prüfen, oder auch Google-Frage, auch das sollte man prüfen, dann wünsche ich mir natürlich, dass der Staat ähnlich schnell ist. Und da müssen wir hinterherkommen und ich denke, dass wir da auch auf einem guten Weg sind. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es schneller werden sollte. Ich bin froh, dass es deswegen jetzt ein Bundesministerium für Staatsmodernisierung und Digitalisierung gibt. Ich finde die Kombination gerade sehr bestechend.
Okay, also ich finde es auch gut, dass das Ministerium so heißt. Ich warte noch ein bisschen drauf, dass ich auch was davon spüre. Aber ich will mich in einem anschließen, was Wiebke Winter gesagt hat, und in einem bisschen was anderes noch hinzufügen. Also ich schließe mich sehr an, dass es erstmal eine positive Entwicklung ist, dass wir heute so mit einem Mausklick oder mit einem Tippen aufs Handy in einen politischen Diskurs eintreten können. Ja, entweder direkt im Dialog mit einer Politikerin, aber es ist ja auch schon etwas, wenn man Artikel von Zeitungen liked oder wenn man sich irgendwo mit einem Kommentar zu einer Sache äußert. Viel mehr Menschen heute machen jeden Tag Gebrauch von ihrem Grundrecht auf politische Meinungsäußerungsfreiheit als noch vor einer Generation. Das ist eine Form von politischer Selbstwirksamkeit, ja, von Citoyen sein, was erstmal sehr, sehr positiv ist. Wir müssen nicht immer nur nach Hongkong oder auf den Tahrirplatz in Ägypten schauen für irgendwie die politisch belebende Wirkung von Facebook und anderen sozialen Medien, sondern auch hierzulande, finde ich, kann man das auch mal von dieser positiven Seite aus betrachten. Und auf der anderen Seite, was mir Sorge macht in Deutschland, Deutschland ist das Land, was innerhalb der westlichen Welt schon immer am stärksten auch auf Regulierung von Worten gesetzt hat. Also im Gegensatz zu den angloamerikanischen Ländern, die da viel mehr Freiheit zulassen. Und in Deutschland haben wir traditionelle Paragraphen wie den Paragraphen der Beleidigung, die in den letzten Jahren unheimlich schwammig und unheimlich unberechenbar geworden sind. Und wenn man zum Beispiel Frust hat, wie Herr Thümich es gerade geäußert hat und was ich ja nachvollziehen kann, und man möchte das äußern, und man schreibt beispielsweise, Friedrich Merz sei verlogen, ja, was ja nicht besonders originell ist als politischer Punkt und was man also oft hört über Politiker und was auch drin sein muss in der Demokratie als Kritik. Und dann läuft man schon Gefahr, dass man strafverfolgt wird. Es gab neulich einen Fall, wo jemand schrieb Pinocchio, also Friedrich Merz sei wie diese Puppe aus der Sage mit der langen Nase beim Lügen. Und dann gab es ein Strafverfahren wegen einer Beleidigung. Ja, also wenn man auf diese Weise verunsichert wird, dann hält das die Menschen davon ab, von ihrem Grundrecht Gebrauch zu machen. Und das nehme ich wahr. Ich bin Jurist, ich unterrichte an der Universität in Frankfurt angehende Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Menschen, die in Zukunft bei Gericht sitzen werden. Und wenn man mir 10 Fälle vorlegt, Beleidigungsfälle, die von Amtsgerichten entschieden worden sind, bei 9 staune ich. über die Entscheidung, die da getroffen worden ist. Das ist kein guter Zustand.
Dass da oft zu weit gegangen worden ist in den Entscheidungen.
Entweder zu weit gegangen oder, also jedenfalls, es wäre doch so, dass man würde es doch so wünschen, dass es eigentlich klar ist, ob das erlaubt ist oder verboten ist. Und gerade wenn man sich die Mühe macht, das alles zu studieren sogar und sich dann hinzusetzen und zu lesen, es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir Bürger da verunsichert sind. Das sind schlechte Regeln.
Aber es gibt natürlich noch, ich meine, Pinocchio mag ja vielleicht noch irgendwie relativ harmlos sein, aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Begrifflichkeiten, gerade wenn wir über Friedrich Merz, den Kanzler, reden. Merz leck Eier, das war ein Plakat.
Ist nicht was meine Wortwahl, genau.
Ja, was hochgehalten worden ist. Richtig. Und dann daraufhin gab es ein Ermittlungsverfahren. Wenn man das so hört, das ist zumindest vulgär und natürlich etwas, was vielleicht wir beide auch nicht unbedingt gerne hören würden, wo wir sagen würden, okay, hier ist eine Grenze überschritten, oder?
Gibt eine ganze Menge, was ich nicht so gerne höre. Pascha höre ich auch nicht so gerne. Worte zum Stadtbild, die so rassistische Untertöne transportieren, hörte ich auch nicht gerne. Also das ist nicht das Kriterium, ob man was gerne hört. Vulgär ist ein Kriterium, ja. Auf der anderen Seite, er kann mich mal, ja, ist auch, wenn man das ... fortsetzt, also dieses Götz von Berlichingen Zitat im Kopf noch hat, ist auch obszön und vulgär. Das ist noch nicht ein Kriterium, dass man sowas nicht sagen darf. Also man muss diese Aussage interpretieren.
Aber ja, wenn es um intime körperliche Details geht,
ist naja, das doch ein Angriff ist ja nicht, in der Öffentlichkeit, ja, oder? Es ist ja eine ironische Metapher und nicht eine wörtlich zu verstehende Aufforderung. Und ob das schon eine Beleidigung ist und man auf diese Weise ausdrückt, er soll mir den Buckel runterrutschen oder ich erkenne seine Autorität nicht an, dahinter möchte ich ein Fragezeichen setzen. Wir haben ja eine ganz konkrete politische Debatte um Wehrpflicht derzeit. Also wo jungen Leuten gesagt wird, sie müssen im Zweifel mit ihrem Leben für den Kriegsdienst zur Verfügung stehen. Und dass diese jungen Leute, und von denen kommt ja dieser Spruch Merz leck Eier, das Recht auch haben, dagegen zu protestieren und ja, auch bei so einem harten Thema, bei so einem existenziellen Thema auch harte Worte zu wählen, also dafür möchte ich mich gerne verwenden. Also ich bin nicht dieser Meinung, ich bin für die Wehrpflicht. Ich vermute, Wiebke Winter als CDU-Politikerin auch. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man den Menschen nicht das Wort abschneidet, wenn sie dagegen protestieren möchten. Und es ist ein schlechtes Zeichen, wenn dann die Reaktion, wie sie derzeit aussieht, ist Strafrecht. Da kommt dann die Polizei und schüchtert dich ein. Nein, das sollte man sich anhören. Das ist genauso legitim und es muss auch nicht immer in Form von langen Sätzen mit vielen Nebensätzen und einer halben Doktorarbeit der Protest formuliert werden. Man darf auch mal derb und knapp und vielleicht frech formulieren.
Wiebke, wollen Sie ergänzen?
Ja, ich muss da jetzt einmal kurz reingehen. Also
das ist jetzt natürlich Ihr Parteifreund auch, und der Kanzler, aber jetzt mal unabhängig von vielleicht von dem konkreten
Nein, darum,
Fall.
Darum geht, also das ist völlig klar, ich bin CDU-Mitglied und Friedrich Merz ist mein Kanzler und ich bin auch froh, dass er Kanzler ist, aber das beiseite gestellt,
unser aller Kanzler, geht ja hier sogar um eine
das ist richtig. Worum es mir hier geht, ist die Frage, wie man zu bestimmten Dingen dann auch protestiert oder seine Meinung kundgibt. Und natürlich ist die Wehrpflicht etwas, was auch sehr auffühlt. Ich glaube, zur Vollständigkeit möchte ich hier auch einmal noch betonen, jeder darf auch die Wehrpflicht verweigern. Jeder kann sagen, ich möchte das nicht. Auch das steht im Grundgesetz drin, dass das möglich ist. Und dann ist ja die Frage, gibt es Räume, das zu diskutieren? Aus meiner Sicht gibt es die. Ich führe diese Debatte sehr oft zur Wehrpflicht. Ich finde es auch richtig und wichtig, dass man sie führt, dass man weiß, warum sind diese Erwägungen angestellt worden? Was spricht natürlich auch dagegen? Was muten wir einer Generation zu, der sowieso sehr viel zugemutet wird? Und dann frage ich mich trotzdem, muss man in der Debatte dann alles sagen dürfen, auch wenn sie hitzig ist? Und man kann sich natürlich fragen, ist es sowieso die klügste Art und Weise, mit Merz leck Eier zu argumentieren? Oder gibt es nicht vielleicht auch noch klügere, gewitztere Formen der Debatte, die man nutzen kann? Ob jetzt Merz leck Eier tatsächlich strafwürdig ist oder nicht? Ich bin Politikerin und ich stehe zur Gewaltenteilung. Das muss zum Schluss die Justiz dann beurteilen. Aber ich finde, an manchen Stellen geht es dann schon relativ weit. Und ich würde mir wünschen, dass wenn wir eine Debatte führen, dann kann man auch viele andere Dinge auf Plakate schreiben. Und es ist einfach sehr derb. Und die Frage ist dann ja manchmal auch, ist jetzt Merz leck Eier schon das Allerschlimmste, was man sich so vorstellen kann? Und auch Friedrich Merz, so gut kenne ich ihn aus meiner Sicht, der sagt, dann sollen die das halt sagen. Aber die Frage ist doch, was auch daraus erwächst. Also welche Kultur erlauben wir dann grundsätzlich und wo führen dann Worte womöglich auch irgendwann hin? Wenn das erlaubt ist, was ist dann der nächste Schritt, was womöglich auch erlaubt ist? Ich finde, diese Fragen müssen wir uns auch stellen. Denn wenn alle Leute sagen, okay, dann ist das okay, wann schlägt es irgendwann auch um? Und ich erlebe, auch hier in Bremen haben wir gerade erst diese Woche darüber gesprochen, dass politisch motivierte Kriminalität zunimmt, dass Bedrohungen zunehmen, dass auch Gewalt zunimmt im politischen Bereich. Ich erlebe das gerade hier bei uns, bei unserem Verfassungsschutzchef, der die ganze Zeit beschützt werden muss, weil die politische Debatte so heiß ist. Das ist etwas, was mir Sorgen bereitet. Und da müssen wir uns natürlich schon fragen, und das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, inwiefern bereitet eine gewisse Kultur der Worte dann auch Boden für eine solche Weiterentwicklung, ohne dass ich sagen will, dass das die Leute wollen, die solche Worte benutzen. Ich möchte niemandem was unterstellen, es geht mir hier um das große Ganze.
Also Worte können auch gefährlich werden, nicht nur für Politikerinnen und Politiker, auch für andere Menschen. Wir wollen von Ihnen wissen, wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit? Wo sind sie? Sollten sie vielleicht noch mehr gesetzt werden oder gehen sie vielleicht auch schon zu weit? Welche Erfahrungen machen Sie in Ihrem ganz persönlichen Alltag und wie sehen Sie es in der öffentlichen Debatte? Also braucht es zum Beispiel immer einen Sachbezug oder ist auch schon mal eine Schmähung durchaus möglich? Oder was ist eine hitzige Debatte für Sie und wie weit darf man gehen? Und woher kommt auch vielleicht das Gefühl von einigen in diesem Zusammenhang beim Thema Meinungsfreiheit, nicht mehr alles sagen zu können? Gibt es da vielleicht zu viele Beschränkungen? Also auch die Frage, darf man in Deutschland eigentlich seine Meinung überall an jedem Ort sagen? Wie es auch im Grundgesetz ja eigentlich festgelegt ist. Rufen Sie uns an. Und braucht es vielleicht für eben Politiker einen ganz besonderen Schutz, den es ja zum Teil auch schon gibt im Strafgesetzbuch? Sollte der vielleicht ausgeweitet werden oder darf niemand privilegiert werden, was das angeht? Klaus Büchner schreibt uns aus Berlin. Er schreibt, Meinungsfreiheit, die Grenzen hat, ist ein Widerspruch in sich und somit keine Freiheit. Was wir hierzulande haben, ist eher ein stetig schrumpfender Meinungsrahmen. So schreibt uns Klaus Büchner. Schreiben auch Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Meinungsfreiheit, wo sind die Grenzen? Gibt es zu viele Grenzen oder gibt es vielleicht zu wenige? Sollte mehr eingeschränkt werden, gerade wenn es eben um verbale Angriffe geht, im digitalen Raum und an vielen anderen Orten mehr. Wir haben es ja schon gehört und es ist ja offensichtlich, seit vielen Jahren hat sich da der Ton verändert und verschärft. Rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254, oder wie gesagt, schreiben Sie uns gerne gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Also was hier Klaus Büchner schreibt, ein schrumpfender Meinungsrahmen, ist natürlich erstmal eine recht allgemeine Aussage, aber Ronen Steinke, Sie schreiben es ja auch in Ihrem Buch Meinungsfreiheit, wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken, dass ganz allgemein gesprochen die Meinungsfreiheit in Deutschland einen immer engeren Rahmen bekommt. Warum ist das so, wenn Ihre These stimmt?
Ja, ich glaube, das Argument, was Wiebke Winter gerade gemacht hat, ja, wenn man sowas laufen ließe, wohin könnte das führen? Also, dass in jeder, auch kleinen Beleidigung, die Gefahr steckt, dass das dann zu so einer Lawine wird. Dieses Argument ist...
Aus Worten kann Gewalt werden. Das war was sie geschildert hat.
Ja, ja, oder es können, also aus kleinen Frechheiten können später große Brüllereien werden. Das ist, glaube ich, treibend für die politische und rechtspolitische Entwicklung. Und deswegen Dinge, die vielleicht vor ein paar Jahren als verstörend gesehen worden wären, und auch ich finde vieles verstörend, werden jetzt schon über die Grenze der Strafbarkeit hinaus betrachtet. Also ich habe vorhin das Beispiel erwähnt mit der Ukraine. Ja, über diesen Krieg diskutieren wir, finde ich, zu Recht kontrovers und zugespitzt, so wie auch über frühere Kriege. Aber es ist neu, dass die Justiz da reingeht und sozusagen Leitplanken aufzeichnet. Das gab es früher nicht. Genauso die Diskussion um den Gaza-Krieg. Also so viele Menschen, die da getötet worden sind. Wie entsetzlich wäre es, wenn wir in Deutschland da keine laute Debatte darüber gehabt hätten? Dann hätte man sich wirklich fragen müssen, wie abgestumpft oder wie kalt ist dieses Land. Also es ist vollkommen richtig, dass diese Debatte geführt worden ist. Vieles, was in der Debatte gesagt worden ist, geht mir sehr gegen den Strich und habe ich also überhaupt also Gegenmeinungen dazu. Aber es ist richtig, dass die Debatte geführt worden ist.
Der Völkermordvorwurf zum Beispiel, ne?
Ich sehe vieles differenzierter als, aber so ist das in der Debatte. Ja, man darf auf der Straße da auch Dinge zuspitzen. Und es ist neu, dass...
Aber der führt eben zu... Entschuldigung, wenn ich ganz kurz einhake, weil an der Debatte kann man vielleicht etwas ablesen. Also der Vorwurf des Genozids sozusagen im Gazastreifen durch die israelische Armee führt ja auch dazu, dass es politische Reaktionen in Deutschland darauf gibt. Zum Beispiel im Kulturbetrieb und Ähnlichem. Das haben wir ja erlebt, wenn sowas etwas auf der Bühne gesagt wird. Zum Beispiel bei der Berlinale. Wir haben es auch gehört in vielen anderen Fällen, wo dann Diskussion darüber geführt wird, wie Einrichtungen, Institutionen, die eben auch vom Staat finanziert werden, zum Beispiel die Berlinale, damit umgeht, ob sie klar genug damit umgeht, ob sie so etwas zulässt, ja oder nein. Auch da geht es um die Frage Meinungsfreiheit.
Ganz richtig. Und also ich würde sagen, ich bin sehr skeptisch, ob der Vorwurf des Genozids juristisch tragfähig ist. Und trotzdem finde ich es absolut hörenswert, wenn Menschen das äußern wollen. Es ist jedenfalls von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und ich greife das auf. Es ist eine problematische Entwicklung, dass es trotzdem da Sanktionen gibt, dass trotzdem bei der Berlinale oder bei anderen Kulturveranstaltungen den Leuten Angst gemacht wird, wenn du sowas sagst, dann wirst du deinen Job hier los, als Festivalleiterin beispielsweise. Das ist eine Tendenz, die nicht gut ist. Und auch die Justiz spielt da eine große Rolle. Also wir haben eine Reihe von entsetzlichen Äußerungen aus verschiedenen Richtungen gehabt auf diesen harten Debattenplätzen. Und wenn zum Beispiel Leute sagen, haben wir denn aus dem Holocaust nichts gelernt? Wie können wir denn Israel Waffen liefern? Also ich halte das für keine kluge Aussage. Aber ist das denn richtig, so jemanden dann schon wegen Billigung und Verharmlosung des Holocausts zu belangen? Das gab in Berlin eine Verurteilung beim Amtsgericht einer Frau, die ein Plakat hochgehalten hatte mit diesem Schrei für Empathie. Ich finde es nicht richtig, jemanden, der einen Vergleich anstellt zwischen einem aus seiner Sicht Unrecht, was geschieht, und dem Nazi-Unrecht, zu unterstellen, er wolle damit die Nazi-Zeit billigen. Das halte ich für geradezu, also denklogisch falsch. Im Gegenteil, jemand, der so einen Nazi-Vergleich zieht, der tut es ja gerade deswegen, weil er voraussetzt, dass er sich mit seinem Publikum einig darin ist, dass das ein Inbegriff von Übeln und von Unrecht ist. Und trotzdem haben wir da eine Rechtsprechung, die sich hat sich in den letzten 5, 6 Jahren entwickelt, dass den Leuten da ein Strick draus gedreht wird und ihnen wird unterstellt, sie seien selber so eine Art kleine Nazis. Und das sind Entscheidungen. Erstens sind sie ziemlich überzogen, zweitens sind sie oft willkürlich, weil sie immer nur in eine Richtung gehen. Wir hatten auf der anderen Seite einen ehemaligen FDP-Bundesminister, Dirk Niebel, war auch mal Generalsekretär seiner Partei, der in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober 2023 entsetzlicherweise bei Facebook geschrieben hat, der Gazastreifen gäbe einen super Parkplatz ab. Ja, so seine Worte. Also der darüber fantasiert hat, diesen Lebensraum von 2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinensern platt zu machen. Aus meiner Sicht eine Gewaltfantasie, die also schauderhafter nicht sein könnte. Da gab es auch Strafanzeigen und da hat die Staatsanwaltschaft sofort alles abgebügelt. Nein, nein, das ist in Ordnung. Also sehen wir, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass der eine in gesellschaftlich gehobener Position ist und die andere Angeklagte war es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir da eine Verunsicherung, die in den Diskurs hineingetragen worden ist, wo ich sagen würde, da spielt die Justiz keine sehr hilfreiche Rolle gerade.
Wiebke Winter, wollen Sie ergänzen?
Also ich denke, dass wir vorsichtig sein müssen zu sagen, dass die Justiz Menschen unterschiedlich behandelt, je nachdem, welche gesellschaftliche Stufe sie hat. Es sind sicherlich auch unterschiedliche Richterinnen und Richter gewesen, die beiden Fälle beurteilt haben. So stelle ich mir das zumindest vor. Aber Herr Steinke, bitte berichtigen Sie mich sonst auch an dieser Stelle. Dann denke ich vielleicht auch noch mal anders darüber. Meine Aufgabe als Politikerin ist es, auch wenn ich vielleicht eine Haltung dazu habe, aus meiner Sicht nicht einzelne Justizentscheidungen zu kritisieren oder nicht. So funktioniert die Gewaltenteilung in Deutschland nicht, sondern diese Rolle überlasse ich an dieser Stelle Ronen Steinke. Ich denke, wo Herr Steinke einen Punkt hat, den er ja auch in seinem Buch macht, ist, sich zu fragen, inwiefern die Beleidigung ein vorhersehbares Delikt ist für die Menschen im Land. Also inwiefern kann ich vorhersehen, ob die Äußerung, die ich hier gerade tätige, tatsächlich einen strafwürdigen Charakter hat oder nicht. Und was ich richtig fände, und da hat die Staatsanwaltschaft ja auch einen Entscheidungsspielraum, dass man Menschen, von denen man denkt, na ja, vielleicht sind die da an der einen Stelle für die Auffassung der Staatsanwaltschaft zu weit gegangen, dass man mit denen spricht, das passiert ja sowieso, oder sollte es zumindest, und man sich dann fragt, Mensch, reicht es nicht hier auch, wenn man einmal miteinander spricht, sagt, Mensch, pass bitte auf, und dann stellt man das Ganze wieder ein. Also es ist ja nicht so, dass wenn dann irgendwo ermittelt wird, dass es auch immer zwingend dann zu einem Urteil führen muss. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten nochmal der Einschätzung für die Justiz. Und ich wünsche mir natürlich, dass das mit Augenmaß passiert. Wie gesagt, ich vertraue der Justiz in Deutschland grundsätzlich auch, dass sie das tut. Da, wo Menschen sind, da passieren sicherlich auch mal Entscheidungen, die nicht alle für richtig halten. Dann ist es aber natürlich auch so in unserem Rechtsstaat, dass man Entscheidungen auch wieder angreifen kann. Ich erinnere mich im Gegenteil zum Beispiel auch noch daran, dass es ja Anfang, glaube ich, der 20er Jahre war das oder Ende der 10er Jahre ein Urteil gab im Fall Renate Künast, wo halt insbesondere, also wo ja wirklich
die Grünenpolitikerin
Aussagen, die Grünenpolitikerin Renate Künast, wo Aussagen, wo eigentlich alle dachten, na, das muss doch jetzt eigentlich verurteilt werden, nicht verurteilt worden sind. Und das hat dann die höhere Instanz getan.
Das war, wenn ich kurz ergänzen darf, wirklich übelste persönliche Beleidigung auch, ne?
Ja, genau. Das hat viele Menschen damals erschreckt, dass das nicht eine Beleidigung darstellen sollte. Es wurde dann, wie gesagt, wenn ich das richtig erinnere, auch von einem höheren Gericht nochmal anders eingeschätzt. Und diese Möglichkeiten gibt es im Rechtsstaat. Wie gesagt, ich denke, dass wir darüber sprechen müssen, wie gehen wir mit einem Beleidigungsdelikt, insbesondere mit dem einfachen Beleidigungsdelikt, sorgsam um. Und dass da auch jeder, der in der Justiz arbeitet, eine Mitverantwortung hat dafür, damit auch sorgsam umzugehen, damit halt keine Sorge besteht, dass man Dinge nicht mehr sagen kann. Ich denke aber auch nochmal auf das Statement von Herrn Büchner zurückkommend, wir haben eine sehr große Meinungsfreiheit in Deutschland. Die Frage ist halt immer, mit welchen Freiheiten das auch wieder in Konflikt gerät. Unser Grundgesetz ist ja so aufgebaut, dass grundsätzlich jeder Mensch erstmal eine sehr große Freiheit hat, wir es aber immer mit den Freiheiten anderer Menschen auch abwägen müssen. Und da gehört natürlich dann auch der Ehrschutz anderer Personen mit dazu. Die Meinungsfreiheit hat dort ihre Grenzen und die Grenzen sind relativ weit weg. Also andere Grundrechte können deutlich leichter eingeschränkt werden als die Meinungsfreiheit, wo halt insbesondere die Ehre anderer Menschen berührt wird. Und was ist jetzt Ehre? Das ist eine super schwierige Frage. Das ist auch ein Rechtsbegriff, über den man lange streiten kann. Das verstehe ich, dass es nicht einfach ist.
Ich würde aber trotzdem weiterhin sagen,
also meine Haltung ist tatsächlich, manchmal wird ja auch gesagt, darf man nicht mehr sagen in Deutschland. Also man darf viele sagen, man muss halt mit Konsequenzen rechnen. Strafrechtliche Konsequenzen, dazu habe ich mich eben gerade geäußert. Ich finde, da muss man mit Augenmaß vorgehen. Ich habe aber auch den Eindruck, dass die Justiz das in Deutschland weit überwiegend tut. Man sieht natürlich mal immer wieder Fälle, wo man denkt, Mensch, oder wo jetzt vielleicht auch Herr Stein gesagt, das hätte er anders entschieden. Ich vertraue grundsätzlich der Justiz in Deutschland.
Also der Ehrbegriff, schwammiger geht's ja nicht. Ja? Was dem einen an die Ehre geht, das ist für den anderen etwas, was an ihm abperlt. Da sind wir alle unterschiedlich gestrickt. Das ist auch sehr stark kulturell. Ich erinnere daran, dass noch nicht so lange her ist, dass in Deutschland du bist ja schwul als Beleidigung strafverfolgt wurde. Also da spielt auch ein Ehrverständnis hinein, was Gott sei Dank überwunden worden ist. Und auch der heutige Ehrbegriff wird sicherlich in 10 Jahren von der Justiz wiederum in einem neuen Licht betrachtet werden. Also all diese Dinge sind relativ und schwammig und auch ein bisschen, Sie haben es ja gesagt, Frau Winter, auch ein bisschen abhängig davon, vor welchen Richter, vor welche Richterin man kommt, weil das eben nicht zu trennen ist von persönlichen, jetzt nicht rein juristischen, sondern auch so gesellschaftlichen Bildern. Das halte ich für eine Beschreibung eines Problems. Also wir müssen als Bürgerinnen, als Bürger klar wissen, wo die Grenzen sind, damit wir uns daran orientieren können. Ob das dann gute Regeln oder schlechte Regeln sind, auf jeden Fall müssen wir wissen, was die Regeln sind. Und meine Bilanz, nachdem ich viele 100 Urteile zum Tatbestand der Beleidigung studiert habe, ist, dass wir es derzeit nicht wissen. Und zwar beim besten Willen. Selbst diejenigen, die sich ganz stark darum bemühen, die Urteile lesen, wissen es am Ende nicht. Es gibt für den Begriff der Beleidigung im Gesetz keine Definition. Also wenn ich das Strafgesetzbuch aufschlage, § 185, wird mir da nicht gesagt, was eine Beleidigung ist. Und wenn ich auch Gerichtsurteile bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht studiere, dann bekomme ich als Handreichung, dass es um eine Abwägung geht. Es geht einerseits um den Wert der politischen Kritik, die vielleicht jemand üben möchte. Ja, an Frau Künast ist ja vollkommen legitim, sie politisch zu kritisieren, Herr Merz genauso. Und abzuwägen ist das gegenüber der Ehre. Also je gewichtiger meine Kritik ist, ja, je sachlich irgendwie angezeigt, desto mehr darf ich mir auch an Frechheit und an verbaler Zuspitzung herausnehmen. Das klingt erstmal weise und irgendwie nach einem ganz sinnvollen Ansatz, aber Abwägung bedeutet eben auch immer, man kann es so oder so sehen. Und das kann das Amtsgericht so sehen, in der nächsten Instanz guckt das Landgericht drauf, wägt es wieder andersrum ab. Das sind alles relative Dinge und das trägt eine Verunsicherung hinein in die Diskussion, die ich eigentlich nicht so stehen lassen möchte. Das ist dann vielleicht nicht die Schuld eines Gerichts, aber es ist die Frage, ob wir mit so einem Paragraphen gut leben oder ob wir nicht sagen sollten, wie in angloamerikanischen Ländern auch, Beleidigung ist generell nicht etwas, was vor den Gerichten sinnvollerweise verhandelt werden kann.
Was ja zum Beispiel in den USA, Freedom of Speech hat ja nochmal eine ganz andere Bedeutung, glaube ich, als in Deutschland zum Beispiel, wo man ja deutlich mehr sagen kann, wo
ja,
auch
mal
vieles
konkretes
mehr
Beispiel.
Ertragen werden muss.
Der Hamburger Innensenator von der SPD ist, weil er sich in den sozialen Medien
das
ziemlich heuchlerisch aufgeführt hat. Ja, also der hat da in den sozialen Medien gemeckert, dass Leute trotz Corona-Lockdown auf öffentlicher Straße Partys gefeiert haben und hat die dann dämlich und andere Dinge genannt. Und daraufhin haben Leute ihn daran erinnert, per Post in sozialen Medien, was er doch für ein Heuchler ist, weil er selber, als er wiedergewählt worden ist, seine Wiederwahl gefeiert hat mit einer Party trotz Corona-Lockdown. Und dann hat jemand drunter geschrieben, du bist ein Pimmel. So, und dafür gab es eine Razzia bei dem zu Hause. Da ist um 6 Uhr morgens die Polizei, also mit Pistole am Gürtel, vor der Haustür dieses Bürgers, der also dieses zarte Wort benutzt hat, was, glaube ich, auf den meisten Schulhöfen hierzulande keine Rauferei mehr richtig auslöst, weil es wirklich so ein Penäler-Wort ist. Und das ist etwas, was in den USA, in Großbritannien, in vielen anderen Ländern der Welt eigentlich nur noch Stirnrunzeln auslöst. Wie oft wird Donald Trump, ja, als Pimmel oder Schlimmeres bezeichnet, ohne dass die Amerikanerinnen und Amerikaner Angst haben müssen, morgen steht die Polizei vor der Tür.
Birgit Schuster schreibt uns hier und greift nochmal das auf, was wir vorhin auch schon gehört haben, wenn es nämlich um die, ja, um Gespräche, um Kommunikation im politischen Raum angeht zwischen politischen Parteien. Sie schreibt hier, ich möchte mich meinem Vorredner anschließen, dass auch die Debatte der etablierten Parteien untereinander weniger konstruktiv und zielorientiert geworden ist. In den letzten Jahren hat sich der Eindruck verstärkt, es geht immer mehr nur noch um Positionen und Machtdemonstrationen, nicht um einen differenzierten Austausch im Sinne von Themen und Problemlösungen. Innerhalb der letzten Ampelregierung sind die Grünen zum Beispiel derartig zerlegt worden aus reinem Machtkalkül. Jetzt steht man vor der Situation, keinen Koalitionspartner mehr zu finden. Warum können CDU-Politiker nicht sagen, ja, das Problem, das die Grünen ansprechen, ist dann relevant, dass wir ein bisschen darüber nachdenken. Wir würden es vielleicht so und so angehen oder so ähnlich. Sie verliert, schreibt sie hier, Birgit Schuster, zunehmend das Gefühl, dass wirklich kluge, tiefgründig gebildete, seriöse und thematisch engagierte Menschen an der Spitze der Politik stehen. So sieht es Birgit Schuster, schreiben Sie uns. Und es geht nicht nur um den politischen Raum, es geht auch um den Alltag, auch um natürlich die digitale Welt, die Art und Weise, wie wir miteinander diskutieren, wie wir uns öffentlich äußern, Meinungsfreiheit. Wo sind die Grenzen? Bei uns sind Wiebke Winter, sie ist CDU-Fraktionsvorsitzende in der Bremischen Bürgerschaft, Mitglied im CDU-Präsidium, selbst auch Juristin, und Ronen Steinke, ebenfalls Jurist und Autor. Und auch Autor eines Buches, das er gerade veröffentlicht hat, über Meinungsfreiheit, Untertitel wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken. Und aus Berlin ruft an Barbara Bergmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, Folgendes. Erstmal bin ich immer froh, so eine wirklich gute Runde zu hören. Das ist grundsätzlich in Ihrem Rundfunk, das muss ich einfach loswerden, sehr angenehm. Die Sprache ist angenehm und da fange ich an mit meiner Meinung. Es wird oft verwechselt, die Meinungsfreiheit mit Respekt und Anstand und Toleranz. Für mich ist sprachliche Vergleisung, hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern, Herr Steinke, Sie sagten, wo ist die Anfang von Beleidigung? Das eine Wort ist in den USA keine Beleidigung. Ja, ich muss mich nicht nach den USA richten. Ich glaube, da hätten wir jetzt auch sehr schlechte Karten, wenn das alles eingeführt werden würde, was Herr Trump auf seinen Social Media von sich gibt. Ich finde, wir sollten einfach mehr die Sprache nicht als Entgleisung benutzen. Ich muss nicht Primitivsprache benutzen. Und wenn ich jemanden beleidige und meine, das wäre meine Meinung, dann verwechsel ich etwas. Wenn ich politisch anderer Meinung bin, finde ich es sehr wichtig, das äußern zu dürfen. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass man das etwas eingeschränkt hatte nach dem Überfall von Putin auf die Ukraine. Ich weiß nicht. Da sind meines Erachtens wirklich ein paar Mal Sachen gesagt worden, die nicht in das Konzept unserer Politik passten. Wir sind ja plötzlich von einer Seite zur anderen geschwappt. Vorher war es, dass wir sagten, okay, hier ist der Putin, wir wollen mit Russland zusammenarbeiten. Und dann ist Putin nach und nach immer mehr der Böse geworden. Das haben viele Menschen vorher gar nicht so mitbekommen, aus welchen Gründen Putin letztendlich ein Diktator ist, dass die Gesetze in Russland immer schlimmer wurden. Aber das ist eine andere Geschichte.
Aber ich greife jetzt mal auf, was Sie am Anfang gesagt haben, wenn es Debatten geht, wo sind die Grenzen zu Beleidigungen, und Sie waren, glaube ich, nicht mit allem einverstanden, was Ronen Steinke gesagt hat. Also bitte.
Nein, das war das eine.
Also ja. Ich bleiben vielleicht.
Herr Steinke sehr und auch Beleidigung.
Er ist sehr debattenfähig.
Das glaube ich auch, aber da hat es mich etwas geschockt, weil das dachte ich, woran orientiere ich mich? Und wenn ich zu jemandem sage, Götz von Berliching, ja mein Gott, die meisten Leute wissen das ja gar nicht. Die haben diesen Intellekt, und es ist auch sehr arrogant wahrscheinlich. Aber ich möchte nicht dieses andere Wort Aber das wird ja
Ich bin Ihnen sehr dankbar, auch dass Sie nochmal den Bogen in die USA schlagen, weil ich glaube, das ist wichtig, sich das vor Augen zu führen, was wir von hier aus vielleicht gar nicht so klar sehen, was man aber von außen betrachtet, an Deutschland sehr deutlich wahrnimmt. Also ich war im vergangenen Jahr länger in den USA, einige Monate, und habe mit vielen Menschen da debattiert, die kritisch der Trump-Regierung gegenüberstehen, die sich für Bürgerrechte stark machen und die dort ja auch also wirklich Not leiden und sich unterdrückt sehen. Die Trump-Regierung, die nicht nur Universitäten unterdrückt, sondern sogar schon Comedians aus dem Fernsehprogramm wegmobbt, wenn die irgendwie zu frech sind. Und gleichzeitig sagten diese Gesprächspartner mir, die größte Sorge, die sie haben, ist, dass sich Trump an Deutschland ein Beispiel nimmt und solche Paragraphen, wie sie in Deutschland gelten, auch in den USA einführt. Zum Beispiel, wenn man in Deutschland über den damaligen Vizekanzler Robert Habeck sagt, er ist ein Schwachkopf, dann bin ich mit Ihnen, Frau Bergmann, einer Meinung, dass das nicht der optimale Sprachgebrauch ist. Mein Sprachgebrauch wäre es auch nicht. Ich würde mir wünschen, dass man irgendwie eine andere Form hat, Kritik zu äußern. Aber ich finde das schon befremdlich, dass es da eine Razzia der Polizei gegeben hat, dass ein Rentner in Bayern Polizeibesuch bekommen hat wegen eines solchen zarten Wortes. Und das ist etwas, wenn wir uns mal vorstellen würden, die amerikanische rechtspopulistische Regierung würde ähnlich agieren wie hierzulande unser Rechtsstaat. Also mir wird da schwarz vor Augen, allein bei der Vorstellung. Und das ist etwas, wir sollten nicht so sehr selbstzufrieden oder so wenig selbstkritisch sein, sondern auch das ernst nehmen, wenn man uns von außen betrachtet, aus einer liberalen Perspektive, aus einer rechtsstaatlichen Perspektive. Wir haben uns da auf einen schwierigen Weg begeben.
Ja, insofern gebe ich Ihnen völlig recht. Und ich halte das auch sehr gefährlich, so eine Bezeichnung. Herr Habeck hat ja wohl Anzeige erstattet, hat das dann aber aufgrund des Protestes das zurückgenommen. Ich finde es bedenklich. Wenn ich jemanden als Schwachkopf bezeichne, dann hat das meines Erachtens aber für mich nicht mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern einfach mit einem sehr lockeren Sprache und mein Denken. Aber da sehe ich Grenzen und ich sehe Grenzen, weil Worte sind ja auch irgendwo Waffen und man kann ja auch sehr überheblich werden. Und viele Politiker betrachten ja Bürger immer, wenn das die da draußen, die Menschen, das ist natürlich so, als ob ich denke, was sind sie denn?
Das ist richtig. Ich will vielleicht noch mal hinzugeben.
In den USA wollte ich aber da noch zurückführen. Ich bin länger auch in den USA und zwar zu verschiedenen Zeiten. Ich bin etwas älter als Sie. Ich war als erste Mal 1980 da. Und da war ich nur in New York und in Washington. Und ich muss gestehen, ich hatte teilweise eine große Angst, aufgrund der Kriminalität und auch aufgrund der Sprache. Und die Filme fand ich nicht sehr sonderlich sprachlich, sehr anspruchsvoll. In keinster Weise. Ja,
ich greife mal kurz rund.
Ich wollte noch eins sagen. Also meine Intelligenz beleidigt es mehr, wenn mir im Internet erzählt wird, der Kanzler, der Vizekanzler seien die besten aller Zeiten, die aufrichtigsten, die erfolgreichsten aller Zeiten. Denn auch das wird uns ja gesagt. Also da gibt es bezahlte PR. Auch das hat ja seinen Platz in unserem öffentlichen Diskurs. Und ich finde, dass es das Mindeste ist, dass es auch erlaubt ist, die absolute Gegenmeinung zu äußern. Das sind ja, also diejenigen, die schreiben Schwachkopf oder Pinocchio, sind ja eher diejenigen, die nicht die Macht innehaben, die eher aus einer Position von unten nach oben kritisieren. Das ist ein Gradmesser dafür, wie frei wir als Gesellschaft sind. Ja, ob man auch als einfacher Bürger, ohne irgendwie große gesellschaftliche Privilegien, angstfrei die Mächtigen da oben auslachen und verspotten oder vielleicht auch so verbal hart anfassen kann. Und das ist etwas, was ich mir erhalten möchte.
Aber es klingt so ein bisschen nach einem subjektiven Maßstab am Ende, ne? Sie haben ja vorhin gesagt, dass es eigentlich klarere Maßstäbe bräuchte, oder? Also offensichtlichere für alle nachvollziehbar. Ist das überhaupt möglich? Also
alles, was in Richtung Gewalt und Bedrohung geht, überschreitet eine Grenze. Wenn es aber darum geht, dass Frechheiten die Gefühle, Ehrgefühl sagen wir immer, aber es sind am Ende Gefühle, die jeder Mensch anders hat, tangiert, da wünsche ich mir, dass die Justiz sich einfach mehr raushält. Da gibt es also viele Gesellschaften auf der Welt, wo sich die Justiz sofort beflissen fühlt, reinzugehen, wenn die Mächtigen, die Monarchen verspottet oder kritisiert werden. Ja. Wir sollten nicht so ein Land sein. Wir sollten ein Land sein, wo man sagt, ja, ich respektiere das und ich nehme das hin. Und die Mächtigsten im Land werden gut genug bezahlt und also gut genug geschützt, dass sie es ertragen sollten, wenn man ihnen mit Worten sagt, sie seien Schwachköpfe oder dumm oder verlogen. Das muss in der Demokratie drin sein.
Liebgewinnte,
aber gerade da, ja, bitte. Aber gerade da, sorry, es brennt mir jetzt so unter den Nägeln.
Natürlich.
Gerade da, finde ich, ist doch die USA wirklich jetzt kein gutes Beispiel. Also Donald Trump zeigt ja sehr eindeutig auch Journalistinnen und Journalisten, was er davon hält, wenn sie ihn als in bestimmten Worten bezeichnen, die er selbst nicht gut findet. Es wurden ja schon Journalistinnen und Journalisten rausgeschmissen aus dem Weißen Haus, wenn sie in einer Art und Weise über Trump berichtet haben, wie es ihm nicht gefällt. Und ich finde es beeindruckend, Herr Steinke, wenn Sie berichten, dass Ihnen wahrscheinlich dann ja Demokraten in Kalifornien sagen, sie hätten Angst, dass solche Paragraphen wie bei uns, wie der Beleidigungsparagraph, in den USA eingeführt wird. Ich glaube, dass es zum Schluss nicht der Paragraph wäre, der diese Menschen womöglich auch noch weiter einschränken würde. Und die Freiheit wird ja wirklich sehr weit verstanden in den USA, auch noch mal weiter hier als in Europa. Sondern das Problem ist doch die Umsetzung und die Justiz und wie die Justiz umgeht. Und dass in den USA man sicherlich Fragen stellen muss, inwiefern es überhaupt Paragraphen braucht, damit die Justiz bestimmte Sachen tut. Ich glaube, diese Frage muss man sich in den USA viel eher stellen. Und ich bin auch tatsächlich der Überzeugung, aber das müssen die Demokraten im Zweifelsfall auch selber wissen, dass sie es hinbekommen, Donald Trump zu kritisieren, ohne das Wort Schwachkopf zum Beispiel zu benutzen. Was ich wirklich denke, ist, dass wir uns doch fragen müssen, in welcher Welt wir debattieren wollen. Und was mir insbesondere mit dem Blick auf die USA, weil das ja für uns auch vor allen Dingen mal ein kulturelles Vorbild ist an vielen Stellen. Wir schauen viele amerikanische Serien, viele amerikanische Filme, wir bewundern die Schauspieler, die dort sind. Dann ist es doch so, dass die Freiheit in den USA sich zum Beispiel dann in den sozialen Medien auch insofern ausdehnt, dass dort Menschen in teilweise ganz unterschiedlichen Realitäten leben. Wenn ich in den USA bin und mir dann einmal CNN angucke und einmal Fox News angucke, habe ich den Eindruck, wir sind in völlig unterschiedlichen Welten. Und das versteht die USA dann ja auch wiederum unter Freiheit. Ich denke, dass wir einen wirklich anderen Diskurs brauchen in Deutschland. Und ich bin dankbar, dass wir uns zumindest in sehr großen Teilen in Deutschland doch immer noch auf ein relativ breites Faktenspektrum gemeinsam konzentrieren können. Da bin ich tatsächlich anderer Auffassung und wünsche mir, dass wir unsere europäische Debattenkultur behalten und sie übrigens auch beschützen. Ich wünsche mir nicht, dass wir US-amerikanische Verhältnisse bekommen in Europa.
Barbara Bergmann in Berlin, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung mit dabei waren. Und wir gehen von Berlin 0800 2254 2254 nochmal zwischendurch die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. 0800 2254 2254. Gehen wir nach Düsseldorf zu Katharina Fischer. Schönen guten Morgen oder guten Tag, so je nach Biorhythmus.
Ja,
guten Tag. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher ans Telefon.
Ja.
Lautsprecher aus und direkt ran, das wäre perfekt.
Ja, guten Morgen.
So ist besser.
Mhm. Ja, ich habe die Anmoderation mitbekommen und habe mich sofort gemeldet zum ersten Mal. Und zwar ist mir dieses, wenn Menschen auf mich zugekommen sind, das waren immer Männer, die mir gesagt haben, man darf hier heute nicht mehr sagen, was man denkt. Und das war auch gleich in so einem Ton und in so einer Art und Weise, dass ich mich quasi gar nicht getraut habe zu fragen, wie kommst du denn darauf, was darfst du denn nicht sagen? Das war, also ich würde heute schon sagen, das war schon recht AfD-nah.
Wann erleben Sie das? Bei welchen Gelegenheiten erleben Sie das?
Im Berufskontext habe ich das immer erlebt. Also ein paar Mal. Ich will jetzt nicht sagen oft, aber da habe ich das ein paar Mal erlebt. Und das waren auch immer sehr ängstliche Männer. Sobald sie etwas anderes machen mussten, sind die sofort hochgefahren und wollten das nicht. Während man mir zuschustern konnte, was man wollte. Ich habe das immer gemacht und habe das als Herausforderung gesehen. Und ich habe mich immer gefragt, was soll das? Man darf sagen, was man denkt. Es muss nur auf dem Boden von Demokratie sein. Ansonsten darfst du alles sagen. Du musst dich nur mit den Menschen auseinandersetzen. Und dazu sind die wohl nicht bereit gewesen. Das war auch, glaube ich, diese enorm große Ängstlichkeit. Und ich war sehr erstaunt darüber und mich wundert, seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe, wundert mich der Aufstieg der AfD nicht mehr so richtig.
Tja. Ron, niemand, wollen Sie ergänzen?
Niemand hat das Recht, nicht kritisiert zu werden. Das ist etwas, genau, was man in solchen Situationen sagen muss. Also viele Menschen verwechseln Kritik oder Gegenrede mit Zensur und meinen, man dürfe nichts mehr sagen. Man darf das alles sagen. Ja, man darf auch in Deutschland sehr viel an sexistischen, auch an rassistischen Sachen sagen. Das sind auch Begriffe, über die man sehr viel streiten kann. Ja, was der eine schon für rassistisch hält, das hält der andere noch für ganz legitim. Aber man muss ertragen, dass dann im vielstimmigen Chor auch Leute sich zu Wort melden, die einem dann ins Gesicht sagen, man sei sexistisch oder rassistisch.
Genau.
Das ist Meinungsfreiheit. Das ist nicht ein Ausfall oder ein Zustand, der irgendwie kaputte Debattenkultur signalisieren würde, sondern das ist Meinungsfreiheit.
Genau. Ich habe zum Beispiel mal habe ich den Tisch gewechselt im Lehrerzimmer und dann saß ich nur mit den Männern
zusammen. Sie sind Lehrerin offensichtlich.
Ja, ich bin Lehrerin, Berufsschullehrerin. Und da wurde dann plötzlich über eine Kollegin richtig sexistisch hergezogen. Da habe ich komischerweise auch nichts gesagt. Heute würde ich das nicht mehr machen. Es ist 10 Jahre her. Heute würde ich was sagen. Aber ich war so geschockt. Ich hatte sowas noch nie erlebt. Das darf man dann sagen, ne? Also Sie dürfen alles sagen. Aber wenn Sie Angst haben, etwas auszusprechen, dann haben wir plötzlich keine Meinungsfreiheit mehr. Und das ist so zwiegespalten. Das hat mich, also die kommen mit irgendwas nicht klar, mit sich, mit der ganzen Demokratie, mit diesen Freiheiten und wählen dann aus dieser Verzweiflung heraus vermutlich die AfD. Das ist das, was ich jetzt dazu sagen kann.
Wiebke Winter, wollen Sie ergänzen?
Bitte?
Ich spreche mit Wiebke Winter, CDU-Politikerin aus Bremen, die ja auch bei uns ist. Ich wollte gerne noch die Möglichkeit geben, noch zu ergänzen.
Ja. Ich wollte mich vor allen Dingen einmal bedanken, Frau Fischer, weil ich das sehr reflektiert finde, was Sie gerade auch gesagt haben, dass Sie selber drüber nachdenken und sagen, Mensch, also jetzt würde ich etwas sagen, weil ich finde es richtig und wichtig, dass wir bestimmten Äußerungen entgegentreten, wenn wir sie als nicht richtig empfinden. Und was Sie beschreiben, das erlebe ich auch. Es gibt eine Transformation in der Gesellschaft, wie es sie immer gegeben hat, die insbesondere dazu führt, dass sich die Rolle und die Verteilung auch von Macht zwischen Männern und Frauen verändert. Immer mehr Frauen ergreifen Berufe, was gut und richtig ist. Immer mehr Frauen gehen auch in Leitungspositionen oder sind auf derselben Stufe wie Männer. Und das ist natürlich etwas, was ja noch vor 70, 80 Jahren wirklich anders war. Also ich bin jetzt auch die allererste Fraktionsvorsitzende der CDU in Bremen. Wir hatten hier noch nie eine Ministerpräsidentin in Bremen. Daran sieht man ja, dass die Welt früher einfach ein bisschen anders getickt hat. Und das ist natürlich etwas, was Sorge bereiten kann und was deswegen auch Debatte auslöst. Und wir dürfen aber diese Debatte aus meiner Sicht nicht mit der Debatte um Meinungsfreiheit vermischen. Denn das erlebe ich auch manchmal, dass Leute sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und dann denke ich, doch natürlich kannst du das sagen, aber ich darf dem auch entgegentreten. Und ich würde auch denken, dass ich vielleicht recht habe und du es nochmal überdenken musst, was du sagst. Und trotzdem muss ich natürlich anerkennen, dass das auch die Realität für andere Menschen sein kann. Aber wir sollten die Debatte, das ist mein Punkt zwischen ob es Meinungsfreiheit gibt und ob die Welt sich verändert und ob man das gut findet oder nicht so gut findet, das darf man aus meiner Sicht nicht so sehr vermischen, wie das auch aus meiner Erfahrung teilweise geschieht.
Ja, ich stimme Ihnen da voll und ganz zu. Ich habe damals nur geschwiegen. Also ich habe dann gedacht, du darfst sagen, was du willst. Wie gesagt, das muss nur auf demokratischem Boden sein. Aber ich habe nichts gesagt, weil ich sofort gemerkt habe, es bringt nichts, mit dem zu reden. Ich setze mich jetzt hier in diesen 2 Minuten, ich muss sowieso gleich weg, nicht mehr groß mit ihm auseinander. Und ich bereue das im Nachgang auch. Aber ja, so war es damals.
Das sind wir, glaube ich, schon bei einem Begriff, der mir gar nicht gefallen ist, nämlich Cancel Culture, der ja gerne irgendwie immer wieder erwähnt wird. Ist ja fast schon so eine Art Kampfbegriff irgendwie geworden. Und genau das, was Sie auch erwähnen, glaube ich, das hört man ja immer wieder. Vielleicht auch gerade von älteren weißen Männern, ich weiß es nicht, aber es könnte eine Möglichkeit sein, dass da gesagt wird, man darf ja nicht mehr alles sagen, man darf bestimmte Begriffe nicht mehr verwenden, bestimmte Wörter nicht mehr verwenden, die eben inzwischen als nicht mehr tragfähig sozusagen auch akzeptiert sind. Was ist Ihre Erfahrung? Ich reich's mal in die Runde. Was hat sich da verändert im Diskurs? Also ist einfach sozusagen die Vielfältigkeit der Gesellschaft, die verschiedenen Stimmen, die jetzt auch hörbar geworden sind, auch verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die sich hörbarer machen. Entsteht dadurch diese Spannung, Ronny Steinke?
Freiheit ist ja nur Freiheit, wenn es auch Konsequenzen in die eine oder andere Richtung auslösen kann. Also wenn ich etwas sage und es gibt immer dieselbe Reaktion, dann habe ich ja so gar keine Möglichkeit zu wirken mit meinen Worten. Also das heißt, es ist überhaupt kein Indiz für eine Abnahme von Freiheit, wenn auch die Reaktion sein kann, dass das Umfeld den Sprecher für einen Depp hält. Also sowas kommt vor. Also Sie sprechen von Cancel Culture. Ein plastisches Beispiel dafür ist der Comedian Luke Mockridge, der vor weniger Zeit in einem Podcast ziemlich verächtliche Witze gemacht hat über Menschen, die bei den Paralympischen Spielen teilnehmen, körperbehindert sind und der daraufhin also von seinem Fernsehsender und von Produktionsfirmen also Ärger bekam, weil Leute ihm sagten, also sowas finden wir nicht lustig und dann buchen wir dich Comedian nicht mehr, weil wir lachen über deine Witze nicht mehr so gerne. Das ist nicht ein Anlass, finde ich, wo man dann heulen kann und sagen kann, ich wurde gecancelt, schreckliche Zensur, sondern Markt regelt. Also so ist es in der Diskussion. So, Frau Winter kennt das aus der Politik. Ja, es hat Konsequenzen. Wenn man etwas sagt, wenn man etwas tut, dann gibt es eine Reaktion des Publikums.
Und bestimmte Begrifflichkeiten nicht mehr verwendet, das N-Wort zum Beispiel logischerweise nicht mehr in der Öffentlichkeit verwendet wird, aber auch das Z-Wort und viele andere Begrifflichkeiten. Gibt es da so eine Art gesellschaftlichen Fortschritt auch, dass bestimmte Begriffe, die einfach damals vielleicht noch normal waren, jetzt einfach nicht mehr verwendet werden und damit gesellschaftliche Minderheiten auch geschützt werden, Wiebke Winter? Also
ich würde gerne vorher noch einen anderen Punkt machen. Ich denke, dass es auf der einen Seite natürlich wichtig und richtig ist, dass es solche Reaktionen gibt. Und gerade den ersten Teil von Ronen Steinke, den hätte ich gerade am liebsten mitgeschrieben und ihn mir als Bild in mein Büro gehängt, weil ich einfach eine sehr schöne Freiheitsdefinition auch fand. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass wir die Freiheit, bestimmte Dinge weiterhin auszusprechen und auch, dass es die Freiheit geben muss, dass bestimmte Personen sprechen können, auch miteinander verteidigen müssen. Ich möchte noch mal ein Beispiel hier aus Bremen nennen. Wir hatten hier eine große Debatte um das Thema Linksextremismus und es sollte dann im Anschluss völlig losgelöst davon der Verfassungsschutzchef hier in Bremen auf ein Podium gehen, um zum Thema Hass gegen Frauen zu sprechen, anlässlich des Weltfrauentags. Und zumindest stand es so in der Zeitung, dass die Mitdiskutanten des Verfassungsschutzchefs hier in Bremen in einer Art und Weise kontaktiert worden sind, dass sie gesagt haben, nein, sie möchten nicht mehr mit diesem Verfassungsschutzchef sprechen auf einer Bühne. Und diese gesamte Veranstaltung, die von der bremischen Bürgerschaft aus organisiert wurde, zum Schluss nicht stattfinden konnte. Und auch, wir haben dann gesagt, wir als CDU haben gemeinsam mit der SPD diese Veranstaltung nachgeholt. Auch da wurde dann wieder protestiert, auch das ist alles völlig legitim, weil gesagt wurde, diese Person, die einfach in ihrer Rolle des Verfassungsschutzchefes, man kann ja zum Verfassungsschutz stehen, wie man möchte, ich weiß auch, dass Ronen Steinke und ich da vermutlich unterschiedliche Auffassungen zu haben, da hat er sich ja auch schon viel zu geäußert, aber wenn man sagt, es gibt ihn und er übt diese Rolle aus, dann zu sagen, der darf an bestimmten Diskussionen nicht mehr teilnehmen, finde ich dann teilweise auch eine schwierige Haltung. Die darf man natürlich haben. Dann braucht es aber auch Menschen aus meiner Sicht, die aufstehen und sagen, nein, wir machen diese versuchte Cancel Culture nicht mit und wir geben ihm dann trotzdem einen Raum. Und auch da glaube ich, es gibt völlig, also auch ich fand das nicht richtig, was Luke Mockridge gemacht hat. Aber ich denke, es gibt an anderen Stellen auch Orten, wo man sagen muss, man muss sich hinter bestimmte Personen stellen, damit sie weiterhin eine Stimme haben und damit wir das nicht alles zulassen. Auch das ist dann zum Schluss Diskurs, der nicht einfach ist. Und ich finde es nicht immer richtig, wenn eine sogenannte Cancel Culture besteht.
Katharina Fischer in Düsseldorf, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und für Ihre Beschreibung.
Bitte.
Und grüße Sie herzlich, wünsche ein schönes Wochenende. Dankeschön.
Danke gleichfalls.
Danke.
Tschüss.
0800 2254 2254, oder Sie nehmen unsere E-Mail-Adresse, unter der Sie uns schreiben können, die heißt gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und das hat auch Wolfgang Hölzer aus Weimar gemacht. Er schreibt hier, Meinungsfreiheit darf nicht gleichgesetzt werden mit Hetzfreiheit. Ersteres ist ein hohes und schützenswertes Gut einer Demokratie. Hetze aber muss als solche benannt und mit wirksamen Mitteln konsequent unterbunden werden, ohne Ansehen der Person. Und Carina Schöne-Warnefeld schreibt aus Nordrhein-Westfalen, genauer sagt sie es hier nicht, woher sie ist. Sie schreibt hier, sie sei erstaunt über den fehlenden Begriff der gewaltfreien Kommunikation. Sie schreibt hier, ich schätze die Möglichkeit der Meinungsfreiheit in Deutschland als ein hohes Gut ein und bin froh, in einem solchen Land zu leben. Trotzdem wünsche ich mir eine gewaltfreie, verbale Auseinandersetzung auf allen Ebenen. Und Peter Pauschert schreibt uns, und da geht es natürlich um einen wichtigen Bereich, den wir immer wieder auch hier schon angesprochen haben, den natürlich die digitale Welt, wo sich ja in den letzten Jahren vieles verändert hat, was so die Kommunikations- und Gesprächskultur angeht. Er schreibt, es gibt eine Diskrepanz zwischen der Behandlung von Meinungsäußerungen über Klarnamen, also ehrliche Aussagen mit offenem Visier auf der einen Seite, und von Anonymität und diesen dort dadurch geschützten Anwürfen auf der anderen Seite. Hier sollte auf beiden Seiten angesetzt werden. Anonymen, oft unsäglichen Beleidigungen und Falschdarstellungen im Netz sollte konsequenter begegnet werden, auch indem die Plattformen zur Verantwortung gezogen werden. Wiebke Winter, CDU-Fraktionsvorsitzende der Bremischen Bürgerschaft im CDU-Präsidium, Sie haben ja schon vor ein paar Jahren das erlebt, als Sie zum Beispiel sich gegen die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen haben. Auf ihrem Account, glaube ich, war es auf ihrem Instagram-Account oder jedenfalls in der digitalen Welt, und daraufhin heftigste Reaktionen bekommen haben. Es gab dann noch ein Video, was kritisch mit ihnen umgegangen ist und mit vielen Kommentaren bespickt war. Auch da war die Frage, inwieweit braucht es eine Klarnamenpflicht im Netz? Wie sehen Sie es?
Also das war schon eine wilde Zeit. Das ist so, das war tatsächlich eine Diskothek des Sterns, so war das Format. Das hat sich natürlich dann aber in die sozialen Netzwerke fortgesetzt. Klarnamenpflicht hat natürlich immer zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass das Netz auch gerade eine Meinungsäußerung erlauben soll, die nicht klar einer Person zuzuordnen ist und das vielleicht auch eine besondere Freiheit ermöglicht, insbesondere auch sich vielleicht zu organisieren, gerade auch in Ländern, wo es vielleicht nicht so gut bestellt ist, um die Demokratie oder um den Rechtsstaat. Gleichzeitig finde ich jedoch, dass es wichtig ist, wenn man Menschen, die sich im Netz äußern, zumindest dann im Hintergrund einer bestimmten Person zuordnen kann. Denn die digitale Welt darf kein rechtsfreier Raum sein. Das ist es auch nicht. Wir haben natürlich auch Gesetze, die dort auch gelten. Und klar ist natürlich, da hat Herr Pauschert ja auch recht, dass es deutlich schwieriger ist, im Netz teilweise dann auch Leute zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie sich tatsächlich in einer Art und Weise äußern, die klar in eine Bedrohung reingeht, die klar eine Beleidigung darstellt. Und ich finde auch, dass der digitale Raum ein anderer Raum ist als die physische Welt, wo man von Mensch zu Mensch miteinander spricht. Und deswegen aus meiner Sicht auch immer noch mal besonders schützenswerte dann vielleicht sein kann. Also wenn jemand da schreibt, jetzt entschuldigen Sie bitte die Wortwahl, aber du Arschloch, jetzt auch vielleicht gar nicht mal die schlimmste Beleidigung, die man sich so vorstellen kann. Also ich habe auf jeden Fall schon schlimmere Sachen auch über mich gelesen, dann steht das natürlich ewig da. Und wenn das jemand in einer Kneipe bei einem Stammtisch zu mir sagt, dann ist es ein flüchtiges Wort, das ist danach weg. Und in der Kneipe hören es vielleicht auch nicht ganz so viele Menschen, als wenn andere das dann auch noch liken und es dann von Tausenden von Menschen gesehen wird. Und man muss natürlich auch sagen, dass gerade die digitale Welt Beleidigung und insbesondere die Emotion Wut in einer Art und Weise nochmal potenziert, dass es noch mehr Menschen sehen. Also Plattformen wollen, dass Leute länger auf ihrer Plattform sind, weil sie dann Werbeeinnahmen zum Beispiel generieren. Und deswegen haben sie geschaut, welche Emotionen müssen wir fördern, damit Leute länger auf der Plattform bleiben. Und die wichtigste Emotion dafür ist Wut. Das heißt, Kommentare, die bei anderen Wut auslösen, die sind am allerbesten für die Plattform. Und deswegen werden sie dann auch mehr gezeigt. Und das ist natürlich eine Gefahr. Das sind jetzt zwei Probleme. Einmal die Frage nach, sollten Plattformen das tun dürfen? Und wie gehen wir mit den Menschen um, die sowas dann ursprünglich gepostet haben? Und sollten wir sie identifizieren können oder nicht? Ich finde es wichtig, dass man Menschen zum Schluss identifizieren kann. Ich sehe aber auch, dass das natürlich gewisse Gefahren hat. Von daher finde ich, müsste das nicht jeder sofort sehen können, aber im Zweifelsfall muss es nachvollziehbar sein, wer auch was gepostet hat.
Also Rundstärke Klarnamenpflicht?
Einer der größten Befürworter der Klarnamenpflicht ist Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, also Facebook, Instagram. Warum? Weil er diese Daten als einen Schatz nutzen kann. Die Namen von Menschen, das kann man alles für Werbung später benutzen. Und ich verstehe Menschen, die sich bei diesen Netzwerken anmelden und da ein bisschen zögern. Und möchte ich da wirklich mein Geburtsdatum hinterlassen? Möchte ich da nicht lieber irgendwie einen Spitznamen eintragen? Das halte ich für sehr legitim. Insbesondere, wenn man das Netz nicht nur benutzt, um sich irgendwie politisch zu äußern, sondern auch um sich Rat zu suchen. Gerade in Lebenssituationen, wo es vielleicht schambehaftet ist, wo man ja unsicher ist, wie gehe ich damit um mit dem Thema Depression oder Sucht oder ich habe vielleicht einen sexuellen Übergriff erlitten und ich möchte erstmal in einem Forum, ja, anonym im Chat mich ein bisschen mit anderen Betroffenen austauschen, da kann Anonymität auch ein Segen sein.
Mhm. Aber sollten Plattformen mehr tun, um tatsächlich eben auch Hetze, ich meine, das ist ja eine Debatte, die wir schon sehr lange führen, Hetze, Fake News, das ist ja wirklich sehr ein großer Bereich, dagegen mehr zu tun. Wir haben ja eher einen Rollback jetzt erlebt, eher ein Backlash in den letzten Jahren bei den Social-Media-Plattformen. Ne?
Also was wir konkret erlebt haben, beispielsweise im vergangenen Jahr, ist, dass sich Meta, also die Firma von dem erwähnten Mark Zuckerberg, zurückgezogen hat aus dieser Bekämpfung von, wie sie sagten, Fake News. Also die hatten früher die Regel, wenn etwas als Desinformation gilt, also eine falsche Nachricht, dann kommt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin und blockiert das und macht das weg aus dem Netz. Und jetzt, 2025, haben sie umgestellt auf ein anderes System, was da lautet, wenn Nutzer der Meinung sind, das, was da gepostet worden ist, stimmt nicht, dann sollen die das drunter kommentieren. Und dann wird das sozusagen ja mit Community Note, so heißt es, dann wird das gekennzeichnet und dann kann jeder Mensch sich selber eine Meinung bilden. Ich glaube, Letzteres ist wahrscheinlich sogar klüger. Ja, ich glaube nicht, dass das wirklich ein Zurückweichen vor der Lüge ist, wie es manchmal so ein bisschen überzogen kritisch dargestellt worden ist, sondern es ist wahrscheinlich sogar klüger, wenn man dem Publikum die Chance gibt zu erkennen, was sind denn die Gegenargumente? Wie entkräftet man denn etwas, was da als Lüge in den Raum gestellt worden ist? Und da würde ich dann eher darauf vertrauen, klassisch amerikanisch eigentlich, dass man auf schädliche Rede am besten antwortet mit Gegenrede und nicht mit Verbot, nicht mit Wegmachen. Das wäre eine Illusion, dass man damit am Ende die Diskussion gewönne.
Aus Marburg ruft an Irmgard Laubner. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich wollte fragen, ich oder sagen, man kann alles sagen, wenn es durch den persönlichen Filter, der Reflexion geht. Es wird so viel zu infantil rausgehauen, ohne Überprüfung von sich selber. Und es geht darum, man kann, wenn das geklärt ist, dann ist die Debatte leichter und dann kann es um Sachen gehen.
Hm. Erleben Sie das selbst auch im Alltag, so dieses Emotionsüberschuss?
Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde, das ist oft so, kindlich wird rausgehauen und dem anderen Dinge unterstellt und an den Kopf geworfen. Das sind völlige unverarbeitete eigene Emotionen. Und ich frage mich manchmal wirklich, wenn Leute, könnten die das alles sagen, wenn sie selber in den Spiegel gucken, wenn sie sich sehen, wenn sie so sprechen mit dem anderen.
Erleben Sie das in Ihrem Alltag auch, bei Freunden, Nachbarn, Kollegen?
Ja, das erlebe ich im Alltag und ich bin selber auch psychologische Psychotherapeutin hier in Marburg und ich kenne das von der anderen Seite her. Ich finde das so wertvoll, wenn Leute sich selbst reflektieren, ihre eigenen Themen angucken, dann wird einiges leichter mit Nachbarn oder mit Kollegen oder auch in der Politik, finde ich.
Aber helfen Sie uns, wie soll das gehen? Regulation? Ich meine, es wird ja viel davon gesprochen, dass die gesellschaftlichen Debatten härter geworden sind, weil auch die Spannungen stärker geworden sind. Ja. Soziale, politische, gesellschaftliche Spannungen. Für viele ist das Stress und sie reagieren dann vermutlich auch mit einer starken Emotionalisierung, kann das sein?
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde schon sagen, es gibt äußere Faktoren, die jetzt mit diesen Medien was alles nochmal verstärkt. Also die Bereitschaft oder die Erlaubnis, dass man alles rausblärren kann. Ich selber, mir fehlt so die persönliche Reflexion, bevor ich nach außen gehe und bei meinen Nachbarn klingel und sage, es gibt so eine alte Geschichte von der Watzlawick, der sagt, behalten Sie Ihren Hammer. Der eine steigert sich rein und beschimpft innerlich den Nachbarn, geht darüber und sagt, behalten Sie Ihren Hammer. Und merkt gar nicht, dass er selber sein dickes Thema hat. Und wenn das reflektiert wäre bei sich, dass ich selber sage, auch in welchem inneren Zustand bin ich denn gerade und dass ich mich erst einmal bei mir, sage ich mal, selber Dampf ablasse oder mich zurückziehe, mich selbst reflektiere, dann kann ich dem Nachbarn oder wem auch immer ganz anders begegnen.
Wiebke Winter, wie ist es eigentlich bei Ihnen als Politikerin? Sie erleben das ja auch sicherlich im Alltag. Sie sind ja nicht nur Politikerin, auch Bürgerin, auch Mensch und werden sicherlich auch mal provoziert, auch mal heftigst provoziert. Wie beruhigen Sie sich eigentlich in solchen, sage ich mal, so kontroversen Situationen, um tatsächlich auch substanziell zu argumentieren?
Also erstmal finde ich, das ist eine sehr schöne Anregung auch von Frau Laubner. Ich glaube, das können wir alle mitnehmen, auch wenn es vielleicht nicht jedem immer gelingt. Ich habe gerade auch selber drüber nachgedacht, wie gehe ich damit denn eigentlich um? Sicherlich bin ich trainiert, weil ich immer mal wieder Dinge höre. Das ist mein Job und ich bin auch dankbar, dass es so ist, weil das zeigt, unsere Demokratie funktioniert. Mir wird ja oft gesagt, wenn etwas nicht passt. Und das ist ja auch die Rolle von Politik. Politik muss ja vor allen Dingen dann einschreiten, wenn etwas nicht funktioniert. Wenn etwas in der Gesellschaft gut funktioniert, sollte Politik auch die Finger davon lassen. Von daher sind Politiker oft mit Kritik konfrontiert. Wir nehmen auch gerne Lob auf, aber vor allen Dingen konstruktive Kritik bringt uns ja alle voran. Und wenn es dann aber auch mal etwas ist, wo ich denke, Mensch, das ist jetzt aber echt unfair und warum hat denn die Person nicht gesehen, dass ich doch schon das und das gemacht habe, dann ist man natürlich manchmal auch frustriert, dann ist man auch genervt und was mir am allermeisten hilft, ist tatsächlich Sport. Also einmal morgens runterzugehen, für mich ist es der Knobspark und an der Lesum laufen zu gehen, danach geht es mir so viel besser und wenn es regnet, dann habe ich so ein Sportfahrrad. Das ist tatsächlich etwas, was für mich sehr, sehr wichtig ist, um vielleicht auch mal Frust, den ich natürlich spüre, auch mal abzulassen. Ich kann es auch sehr empfehlen. Sport hat auch noch andere Vorteile.
Ron Steinke, wie gehen Sie mit so Stresssituationen um, wo Sie vielleicht auch emotional mal sehr angegriffen werden?
Also tatsächlich, das hat mich auch gerade nachdenklich gemacht, bei dem, was Frau Laubner ausgeführt hat, hat es oft eine wundersame Wirkung, wenn man sich live gegenüber sitzt. Im Gegensatz zu per Distanz, digital, genau. Jetzt ganz unabhängig von mit Namen oder nicht. Also dieses Real Life hat eine oft ganz heilsame Wirkung. Ja. Ich erlebe das deswegen an Universitäten mit einem großen Bedauern, dass es zunehmend Absagen von kontroversen Vorträgen gibt. Also ich finde,
zum Beispiel haben Sie da ein Beispiel?
Also es gab in Berlin einen Fall kürzlich, wo eine Biologin einen Vortrag halten sollte mit der streitbaren These, es gibt nur zwei Geschlechter, Punkt. Und alles andere ist Gender-Gaga. So, ich bin nicht dieser Auffassung, aber ich hätte das gerne mal gehört. Und glaube, diese Debatte, also die auf einem Niveau zu führen und da sich auszutauschen, ich glaube nicht, dass da irgendjemand dümmer aus dem Raum gegangen wäre. Aber das wurde durch Proteste von Studierenden torpediert und vorsorglich unmöglich gemacht. Das halte ich für schwach. Also es ist sicherlich etwas, wo alle was davon lernen können und sei es nur darüber, wie die andere Seite tickt und welche Diskussionen sich lohnen, welche sich nicht lohnen. Man kann das fortsetzen, die Diskussion über Nahost, ja, die an Universitäten dann irgendwann zum Erliegen gekommen sind.
Auch hochemotional geführt.
Ja, die einen sind ausgeladen worden, weil sie zu Israel freundlich seien angeblich und die anderen, weil sie zu Israel kritisch seien. Also wie viele Vorträge sind da unmöglich gemacht worden? Das ist kein guter Trend. Also sich in einen Raum gemeinsam setzen, ist immer hilfreich.
Aber warum gibt es so ganz bestimmte Themen, also zum Beispiel Nahost ist ein gutes Thema, aber auch tatsächlich Geschlechterdebatten, ganz bestimmte Themen, die immer wieder so extrem emotionalisieren. Irmgard Laubner, ich frage Sie mal, Sie sind ja Psychotherapeutin, was ist Ihre Einschätzung? Warum gibt es ganz bestimmte gesellschaftliche Debatten, die so kontrovers und so heftig ausgetragen werden?
Also das ist eine große Frage, die Sie mir gerade stellen. Also für mich ist es schon so, also sag ich mal, sich da zu reflektieren, weil wir ja in großen Spannungsfeldern leben und sich immer wieder nach innen auszurichten, wer wir wirklich sind, auf der menschlichen Ebene, auf der persönlichen Ebene. Also das macht man eben mal nicht so nebenbei. Also das ist, ich setze mich da auch immer hier mit auseinander im Theater, wo auch immer ich unterwegs bin. Also das sind schon immer wieder Aufgaben, persönliche Aufgaben und im Austausch mit anderen. Also mir ist es sehr wichtig, sage ich mal, die Dinge anzugucken, wie sie im Moment sind. Aber auch, wie gesagt, immer sehr bei mir zu gucken. Also wenn ich kann mich dann zurückziehen, Sport finde ich auch eine super Idee für mich und andere Dinge. Ich kann jetzt so keine große Antwort hier geben. Also das sind schon große...
Ich habe mich nur gefragt, wie gesellschaftliche Debatten so persönlich wahrgenommen werden. Kann das sein, dass gesellschaftliche Debatten, die man vielleicht eher ein bisschen abstrakter oder substanzieller führen sollte, plötzlich so persönlich wahrgenommen werden als vielleicht sogar ein Angriff gegen einen selbst, obwohl es gar nicht um einen selbst geht?
Ja, es ist... Künstlerkram, ich bin gerade im Moment noch.
Das macht nichts. Ich reiche das einfach in die Runde. Wiebke, Ronen, wollen Sie also vielleicht ergänzen?
Ich habe den Eindruck, dass zuallererst Debatten immer personalisierter auch werden und immer mehr auf die Person bezogen werden, egal worüber man spricht. Dass insbesondere auch in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind, immer die Angst besteht, dass etwas einem weggenommen werden könnte. Wir debattieren in der Politik ja gerade viel über die Frage nach Reformen. Und die meisten Menschen sagen, ja, wir brauchen dringend eine Reform des Staates, in welcher Hinsicht auch immer. Reformen im Sozialstaat, Rente, Ehegattensplitting wird momentan diskutiert. Und viele sind der Auffassung, ja, wir müssen jetzt wirklich mal Reformen machen in Deutschland. Und wenn es dann darum geht, was man konkret macht, sagen alle, ja, aber nicht das, was mich gerade betrifft. Das finde ich dann doch nicht gut. Das heißt, das ist eine allgemeine Tendenz, die ich wahrnehme, was aus meiner Sicht damit zusammenhängt, dass wir in Deutschland ein viel stärkeres positives Zukunftsbild brauchen, dass wir davon ausgehen, dass es auch wieder besser werden kann und nicht immer nur schlechter werden kann. Und das Zweite ist, dass es natürlich Debatten gibt, die teilweise auch dann einfach sehr ideologisch geführt werden. Also die Gender-Debatte, die Ron Steinke ja gerade eben schon zumindest über einen Vortrag angesprochen hat, ist eine, die immer wahnsinnig emotional wird. Impfen ist etwas, was sehr emotional geführt wird. Das Thema Rente ist tatsächlich ein Thema, was auch schon immer sehr emotional geführt wurde, weil es da natürlich auch um Lebensleistung geht und die Anerkennung dessen. Und aber auch das Thema Cannabis. Also wenn ich über Cannabis gesprochen habe, dann wusste ich, danach wird es wild. Also das sind so ein paar Beispiele dafür. Aber die generelle Beobachtung, Politik wird immer persönlicher und auch immer mehr auf eine Person bezogen.
Irmgard Laubner, vielen Dank für Ihren Anruf. Viele Grüße nach Marburg.
Ja, danke schön auch.
Und noch viel Erfolg auch in Ihrem Beruf.
Sehr gerne.
Meinungsfreiheit, wo sind die Grenzen? Das ist unser Thema. Und Ulf Menzel ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Menzel, wie ist bei Ihnen? Wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit für Sie?
Für mich gibt es eigentlich, wenn man eine freie Gesellschaft sein will, keine Grenzen. Für mich fängt da die Grenze an. Wenn ich zu Gewalt aufrufe oder zur Vernichtung, zur Tötung irgendeines Menschen, da ist eine Grenze erreicht, wo ich sage, das geht zu weit. Aber ansonsten ist es, ich weiß nicht, ob Sie dieses Lied kennen, Sie sicherlich, ich weiß jetzt nicht, die Gedanken sind frei. Das sagt eigentlich alles. Ja, man kann sie nicht töten, man kann sie nicht verbieten, man kann sie nicht abschießen und so weiter. Und wenn ich eine freie Gesellschaft sein will, dann gibt es keine praktisch Grenzen des Sagbaren. Das finde ich auch so einen unmöglichen Begriff. Ja, wenn ich was denke, muss ich mal drüber nachdenken, bevor ich es ausspreche. Das finde ich okay, dass ich nie irgendwas praktisch unreflektiert in die Debatte werfe oder irgendeinen Leuten an den Kopf. Aber wenn ich das reflektiert habe, dann muss ich es aussprechen können, egal was es ist. Wenn ich Ihnen sage, weiß ich nicht, die Erde ist eine Scheibe, bin davon fest überzeugt.
Ist zwar falsch, aber kann man sagen.
Ist falsch, aber ja. Man muss es doch sagen können. Und da muss man auch nicht 100-mal mit mir drüber diskutieren, wenn man das, weiß ich nicht, 10-mal oder 5-mal oder auch 20-mal gemacht hat, dann sagen wir, okay, der denkt das eben, der ist fest davon überzeugt, so wie Leute glauben, dass es eine Wiederauferstehung gibt oder dass es einen Gott gibt oder dass es einen Allah gibt oder was. Da müssen wir doch nicht ewig drüber diskutieren. Wir müssen akzeptieren, der hat eine andere Meinung und gut.
Ron Steinke, ich glaube, Herr Menzel spricht Ihnen gerade ein bisschen aus der Seele. Sie strahlen ja gerade.
Ich habe schon Nackenstarre vom Nicken, Herr Menzel. Vielen Dank für den Input. Es gibt einen Satz des Bundesverfassungsgerichts von 2018, der Ihnen sicherlich auch sehr gut gefallen wird, der auch mir aus der Seele spricht. Da sagten nämlich die Richterinnen und Richter in Karlsruhe, eine offene, demokratische Gesellschaft wie unsere geht auch mit Meinungen, die für diese demokratische Gesellschaft schlechthin empörend sind, unerträglich sind, lieber argumentativ um als mit Verboten. Das Argumentative ist der Weg, für den wir uns entscheiden. Warum? Nicht, weil wir naiv sind und glauben, anything goes und alle Meinungen sind gleich gut. Also ich glaube das zum Beispiel gar nicht. Aber weil wir erkannt haben, das ist das Einzige am Ende, was etwas bringt. In Auseinandersetzung mit empörenden Äußerungen. Seien sie rassistisch, sexistisch, die Liste kann man fortsetzen. Hilft es nur, wenn man sich Gehör verschafft, wenn man reingeht, wenn man Kontra gibt. Und zu glauben, da der Ruf nach dem Staat und alles dicht machen, alles unterbinden, das würde irgendwie einen voranbringen, es ist wirklich eine Illusion. Es gibt ein inspirierendes, um noch einen Richter noch mal persönlich mal zu zeigen, ein ganz inspirierendes Beispiel für mich persönlich ist der erste schwarze Richter am amerikanischen Supreme Court. Thurgood Marshall war erst ein Anwalt, lange Zeit seines Lebens für die Rechte von Schwarzen in der Zeit der Segregation, kam dann an den Supreme Court und einer seiner ersten Fälle war ein Mann vom Ku Klux Klan, der vor ihm als sozusagen Bürger stand und der war angeklagt worden wegen aufhetzender Reden, also sozusagen sowas wie Volksverhetzung, weil er in einer Gartenversammlung mit seinen Ku Klux Klan-Brüdern Sätze gesagt hatte wie, wenn weiterhin die weiße Rasse verraten wird durch unseren Präsidenten, dann müssen wir eines Tages Rache üben. Ganz entsetzlich rassistisch. Und trotzdem hat Thurgood Marshall gemeinsam mit seinen Richterinnen und Richterkollegen gesagt, nein, es ist nicht richtig, das zu verurteilen, also den Mann zu bestrafen. Denn wenn wir einmal die Regel aufstellen würden, verstörende, vielleicht auch irgendwie tendenziell gefährliche Rede, kann man schon verbieten, dann ist das Nächste, was passiert, dass Leute sagen, aber Martin Luther King, der redet doch auch ganz schön verstörend. Ja, weil das immer Ansichtssache bleibt, sollte der Staat sich da im Zweifel zurückhalten und sollten wir Bürger, die an der Freiheit, denen daran was liegt, so wie ich es auch bei Ihnen rausgehört habe, da sagen, im Zweifel wollen wir lieber diskutieren, ohne dass Leute Angst haben müssen, die Polizei kommt.
Ulf Menzel, danke, dass Sie bei uns in der Sendung waren und viele Grüße. Dankeschön. Dankeschön. Stefanie Gekle schreibt uns, und damit kommen wir so ein bisschen zum Ende unserer Sendung, aus Bayreuth schreibt sie, für mich persönlich ist Meinungsfreiheit eng mit einem echten Interesse an anderen Meinungen verbunden. Ich darf nicht erwarten, dass nur meine Meinung die allein richtige und wahre ist. Vielmehr bietet ein offener und ehrlicher Meinungsaustausch eine echte Chance, eigene Meinungen zu ergänzen oder auch zu überdenken und durch die Pluralität der Meinungen, einem ehrlichen Interesse an verschiedenen Meinungen, Offenheit und so weiter, da sieht sie einen großen Mehrwert für unser Zusammenleben im Kleinen und im Großen. Ich glaube, das können wir einfach auch mal so stehen lassen am Ende dieser Sendung. Wie gewinnt er sie als Politikerin, als junge Politikerin, CDU-Fraktionsvorsitzende in der Bremischen Bürgerschaft? Was nehmen Sie mit aus dieser Sendung?
Ich finde es toll, dass wir darüber sprechen, wie wir auch miteinander sprechen wollen. Ich glaube, eine solche Debatte braucht es gerade. Und wenn alle hier rausgehen, die hier zugehört haben, vielen Dank auch dafür, und denken, Mensch, wie kann ich vielleicht noch zur Debatte beitragen? Wie kann ich mich vielleicht auch mal Meinungsbeiträgen entgegenstellen, die nicht meiner eigenen Meinung entsprechen, um damit die Meinungsvielfalt zu fördern? Dann ist, glaube ich, viel gewonnen.
Ron Steinke, was nehmen Sie mit?
Es ist eine der schwierigsten geistigen Übungen überhaupt, dass man einen Wert darin erkennt, Meinungen zu hören, die einem vollkommen zuwider sind. Weil der erste Impuls wäre ja zu sagen, also das stört uns in der Debatte nur, das wirft uns zurück. Aber es hat einen Wert. Es hat einen Wert, auch wenn die Gegenseite wirklich, wirklich Unrecht hat. Weil wir dann etwas übereinander lernen und weil wir dann zumindest eine Chance haben, in ein Gespräch zu kommen. Ich nehme derzeit wahr, dass es eher so läuft, dass sich die Menschen zurückziehen in ihre Ecken. Und wenn das jetzt heute ein Beitrag dazu war, dass man ein bisschen wieder rauskriecht und sich begegnet und nicht mit falscher Toleranz, alle hätten recht, sondern auch mit dem Willen, sich zu streiten, dann halte ich das schon für konstruktiv.
Und natürlich auch immer zu hören in unserer DLF-App, diese Sendung hier. Ronen Steinke, Journalist, Autor eines Buches mit dem Titel Meinungsfreiheit. Danke, dass Sie bei uns waren. Und Wiebke Winter, Mitglied im CDU-Präsidium und ich glaube das jüngste Mitglied, ne? Im Moment mit 30, oder?
Das ist korrekt.
Ja. Danke auch Sie, dass Sie bei uns waren. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.